So, habe ich eigentlich schon mal die Anekdote erzählt, wie ich damals Krampus zu einem Kino sah?
Ja, hast du?
Ah, aber weißt du, was du noch nicht erzählt hast? Die Anekdote, wie du Herr der Ringe im Kino gesehen hast.
Das war ja eine wunderbare Überleitung.
Nicht wahr?
Das ist aber eigentlich auch keine Anekdote. Es war nur so, dass ich da reingegangen bin, weil halt die anderen da reingegangen sind, aber mir das eigentlich gar nichts gesagt hat. Ich wusste zwar, dass Herr der Ringe irgendwie so ein Kultbuch ist, aber
War für dich das Niveau zu niedrig als Literaturwissenschaftlerin?
war ich ja nicht, ich war ja Schülerin.
Ach, zwar dann noch.
Das war
Da.
2000.
Nee, der erste war 2001, da haben wir
Ja
schon
gut, okay,
studiert.
gut.
Aber da
Aber
hast du noch kein
echt, war
Literaturwissenschaft.
das 2001 schon?
Ja, 2001 ist der erste
Nee,
rausgekommen.
doch, ich hab.
Weihnachten 2001.
Okay. Ja, nur wenn man, also kannte ich halt einfach nicht, ja. Jedenfalls, das hast du mich voll rausgebracht. Jetzt habe ich
Entschuldige
den
bitte.
roten Faden verloren. Ja.
Du kanntest das noch nicht, warst aber mit Freunden da drinne und die haben dich mitgeschleift. So.
Genau.
Hattest du denn, du hattest keine Lust darauf eigentlich.
Nee, ich dachte, das ist irgend so ein blöder Quark. Ja. Und dann kamen mir dann schon so die Namen Gandalf und Frodo kamen mir dann irgendwie bekannt vor. Ja, aber so voll entfernt und so. Und egal, ich war einfach auch total gefesselt von dem Film und der Geschichte und von den Elben und dem Elbenreich und fand es alles so super. Irgendwann dachte ich dann so, ach, jetzt sitze ich irgendwie unbequem, muss mich mal irgendwie ja, zurechtrücken. Sonst tut mir der Rücken bald weh. Und dann plötzlich war der Film aus, so. Also ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist, weil ich das so toll fand. Und dann war ich sehr enttäuscht, dass das gar nicht der vollständige Film war, sondern nur der erste Teil. Ja, was man mir auch vorenthalten hatte.
Und du dann noch ein Jahr warten
Ja,
musstest, um zu erfahren, wie es
genau.
weitergeht.
Also das war schon echt
Da hättest du aber
hartnäckig.
in dem Moment das Buch nehmen können und lesen können.
Weiß ich nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Das wäre was, was ich heute ganz sicher so machen würde, aber und da weiß ich nicht.
Ein Film, den ich damals auch im Kino gesehen habe, aber genau wusste, worauf ich mich einlasse, ließ, war Hitchhiker's Guide to the Galaxy, den wir letzte Woche besprochen haben. Und der landete auf dem 12. Platz von, ich glaube, 41 Filmen haben unsere Charts mittlerweile. Während vor zwei Filmen haben wir Pepe, Lucy, Bomb und der Rest der Bande geguckt. Der landete auf dem sagenumwobenen letzten Platz. Da ich ja jetzt diese Anekdote von Kremnitz 2 nicht mehr irgendwie vor mir herschieben kann, müssen wir uns ja ein neues Vorgeplänkel ausdenken. Und da habe ich ein Experiment, nämlich Dr. Paula beantwortet Fragen. Mal schauen, ob das in irgendeiner Form funktioniert. Jedenfalls habe ich drei Fragen rausgesucht aus gutefragen.net. Und Paula darf sich davon eine aussuchen und diese dann fachfrauisch beantworten.
Also zufälligerweise, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnen darf, aber bin ich ja tatsächlich Autorin bei gutefrage.net
Wieso bist du da
gewesen.
Autorin gewesen?
Ich bin da als freie Texterin gewesen.
Hast du da Kohle gekriegt?
Ja.
Das weiß ich gar nicht mehr. Nur,
Das sind, die machen Helpster.
ach so, und das
Das
hast du
ist das
ja mal eine
Gleiche.
Zeit lang gemacht, ja. Und,
Deswegen kann ich ganz bestimmt die Fragen total gut beantworten.
okay, die Kategorien wären heißblütig, gefährliche Hunde oder Meerjungfrauen.
Also, bei dieser Auswahl, ja, war schon vollkommen klar, was ich nehmen würde.
Ja.
Die Meerjungfrau, bitte.
Okay. Woher bekomme ich einen neuen Meerjungfrauenschwanz? Einen aus Stoff habe ich bereits. Nun möchte ich Gerten und ein bisschen schuppigeren Schwanz. Erstens,
Gärten.
wahrscheinlich möchte ich gerne einen bisschen schuppigeren Schwanz. Erstens, er soll nicht aus Amerika sein. Zweitens, er soll maximal 600 Euro kosten. Danke im Voraus. Liebe Grüße, Loversley.
Loversley.
Ne, okay. Loversley. Ich glaube, das ist aber auch wieder ein Tippfehler. Also erstmal, lieber oder liebe Loversley, warum soll dieser Schwanz nicht aus Amerika kommen? Was sagen Sie, Dr. Paula, dazu?
Ich denke, dass da eine Phobie dahinter steckt.
Eine Amerika-Phobie? Mhm. Ist sowas heilbar?
Im Allgemeinen schon, ja.
Was würden Sie da empfehlen?
Die etwas tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Land Amerika und der Kultur seiner Einwohner würde nicht schaden. Letzten Endes hilft dann einfach auch eine Reise dahin. Würde sicherlich helfen. Und wenn man dann schon mal da wäre, könnte man natürlich auch dann gleich noch so einen Schwanz abholen mit Schuppen.
Ich verstehe. Ja, ansonsten irgendeine Idee, wo Loversley einen geschuppten Meerjungfrauenschwanz herbekommt?
Ja, den kriegt man eigentlich immer nur, weil man erstens als Meerjungfrau geboren wird oder zweitens halt verflucht oder verwunschen wird oder auch verhext, jetzt mal positiv konnotiert. Das heißt, Loversley sollte sich auf die Suche nach einer Hexe machen und irgendwie mit der aushandeln, dass, vielleicht wird es auch mit dem Zauberer funktionieren übrigens, ne? Dass die.
Ich dachte gerade eben an diesen Kraken aus der kleinen Meerjungfrau von Disney, die, das ist die böse Hexe da, weißt du? Super gruselige böse Hexe.
Ja, also das, da kann man vielleicht was aushandeln irgendwie, ne? Dass man dann sagt hier, ich Fischschwanz, du, keine Ahnung, Blutstropfen von mir oder sowas, was die immer so brauchen, die Hexen.
Eine letzte Anschlussfrage hätte ich noch. Das hat doch was mit Sex zu tun, oder?
Der Fischschwanz und den Schuppen?
Ja, warum Loversley einen echten oder einen schuppigen Meerjungfrauenschwanz haben möchte.
Als Sextoy jetzt, oder?
Keine Ahnung, so ein Fetisch, so wie manche Leute auf Schuhe stehen oder irgendwie auf sonst
ja,
was.
Ja, aber das glaube ich, naja, doch, Krieg könnte natürlich trotzdem sein, aber so ein Fischschwanz macht einen auch asexuell, ne?
Ja,
die haben ja kein Geschlecht.
Ja doch, aber die legen Eier halt und.
Ja, die haben ja, da sieht man ja nichts und die haben
ja, aber also weil ja Fische Eier legen, deswegen sieht man ja nichts und die Männer dann drüber ejakulieren ins Wasser.
Ach so.
Ja? Also das ist ja das ganz große, also der Unterschied, nicht? Übrigens ist das Revier des Mähnenwolfes 25 bis 60 Quadratmeter groß und der Mähnenwolf markiert sein Revier an auffälligen Stellen, wie zum Beispiel Termitenhügeln durch Urinieren. Und dann gibt es auch noch Mähnenwölfe, die haben kein Revier, sondern die müssen dann als Grenzgänger zwischen den verschiedenen Territorien leben und die markieren entsprechend nicht, weil sie unentdeckt bleiben wollen und die außerdem sind Mähnenwölfe insgesamt nacht- und dämmerungsaktiv.
Ich glaube, ich habe mich gerade verhört.
Wieso?
Ich habe gerade verstanden, dass deren Reviere 25 Quadratmeter bis 60
Quadratkilometer vielleicht.
Ich dachte, da muss er ziemlich engmaschig markieren.
Quadratkilometer. Vielleicht habe ich mich versprochen. Keine Ahnung. Ich würde sagen, fangen wir mal an, nicht?
Zu groß war meine Wohnung mal. Nee, die 21 Quadratmeter nur, aber das hat für mich als Revier nicht gereicht.
Nee. Und du hast auch nicht großartig markiert, hoffentlich.
Naja, ich meine, da gibt's halt einen auffälligen Gegenstand. Nee. Ja, was wolltest du gerade noch?
Anfang.
Gut, dann tun wir das mal.
Yama Prestana.
The world is changed.
Anmathonene.
I feel it in the water.
Anmathonechai.
I feel it in the earth.
Anostonene.
I smell it in the air. Much that once was is lost, for none now live who remember it.
Paula.
Hallo Daniel.
Hallo liebe Zuhörer.
Hallo liebe Zuhörerinnen.
Herzlich willkommen zum Spätfilm. Wir haben jetzt endlich das große Special The Book Doesn't Matter. Ich sehe in meinen Notizen, dass geplant war Herr der Ringe, The Fellowship of the Ring, also Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, eigentlich in Folge 35 dran zu nehmen. Es wurde jetzt Folge 43. Es
jetzt weißt du endlich,
Folgen,
dass du ein Naivling bist.
Kaum, also zu spät. So, ich dachte halt, wir lesen das Buch ganz schnell in 2 Wochen weg, aber hat nicht ganz geklappt. Man hat ja noch andere Sachen zu tun, so Leben und so. Pff,
Leben oder Lesen.
Erzähl mir nichts vom Leben. Naja, und jedenfalls wollen wir heute mal unser eingefahrenes Konzept durchbrechen, indem wir eben dieses Buch gelesen haben, den Film geguckt haben und dann beides vergleichen wollen. Und das geht darauf zurück, dass als dieser Film erschien, insgesamt finden sehr oft so Diskussionen statt, so, das ist aber im Film, im Buch besser oder Buch lese ich nicht, da brauche ich ja 60 Stunden, da gucke ich mir einen Film an, dann habe ich doch alles in 2 Stunden gesehen. So. Besonders, also als dieser Film, dieses Buch dann verfilmt wurde, im Jahr 2001, wie wir schon sagten, war ich so in so einer Filterbubble, wo da ewige Diskussionen geführt haben. Es hat mich immer tierisch genervt, warum da jetzt an welcher Stelle welche Änderung vorgenommen wurde, inklusive der leidigsten Diskussion, warum wurde Tom Bombadil weggelassen? Das wird, glaube ich, die spannendste Frage heute Abend. Warum wurde Tom Bombadil im Film weggelassen? Das ist das Konzept heute, dem wir auf den Grund gehen wollen. Aber zunächst fangen wir noch mal ganz konventionell an mit der Frage, Paula, wie hat dir denn der Film, aber auch das Buch gefallen? Fang doch erstmal mit dem Film an. Wie hat dir der Film gefallen?
Das hatte ich ja eigentlich auch schon gesagt.
Mhm. Also damals, kann ja sein.
Ja,
jetzt
nach aber das hat vorgehalten. Also, weil wir schauen ja alle 3 Filme fast jedes Jahr und ich habe auch jedes Jahr wieder großen Spaß daran.
Ich auch. Ich finde den Anfang fast perfekt. Da will ich nachher auch noch bei der Bewertung drauf eingehen. So, die erste Stunde vielleicht sogar des Films ist unglaublich stark. Diesmal fand ich so Bruchteil ein bisschen schleppend. Ich finde die Elben dann doch ziemlich ermüdend. Die reden immer in so Floskeln und Phrasen dreschend dahin. Aber insgesamt schon verdammt guter Film. Also wird sehr, sehr weit oben landen in den Charts, denke ich. Und
die Elben sind immer so pathetisch.
Ja, genau.
Ne?
Das ist, und es ist halt auch so, dass am Anfang waren es halt auch noch flüssige Dialoge so. Und das nahm dann immer irgendwann mehr so Zeitraffer-Charakter an. So,
jetzt aber insgesamt
in dem Film so, aber bei dem Elben fand ich es halt am schlimmsten, weil das dann halt so dann irgendwie so großartige Kapitel oder Konzepte dann auf einen Satz verdichtet wurden und dann war es halt irgendwie nur noch so eine pathetische Floskel so. Naja, lass uns das zurückstellen, nämlich die Anschlussfrage, wie fandst du das Buch?
Das fand ich schon etwas schleppender, also wir wären bestimmt schneller vorwärts gekommen, wenn es mich auch mehr mitgerissen hätte. Ich mag halt Tolkiens Sprache nicht so sehr. Das ist alles so. Ja, ich finde es halt langweilig geschrieben tatsächlich. Also so ausufernd auch immer in seinen Beschreibungen und das ist mir alles zu langsam so.
Das kann ich nachvollziehen, aber ich mag es. Es ist so schön. So.
Ja, wenn du gerne Zeit in dieser Welt verbringst, ohne an sich schon.
Das ist vor allen Dingen, das Buch möchte ich am liebsten jeden Herbst lesen und dann möchte ich loswandern irgendwo hin. So. Das ist so dieses ist ja auch bei beiden, also beim Hobbit und beim Herr der Ringe, so, dass die dann im Herbst losgehen. Mhm. Und ich finde auch so im Herbst, dann so Laub sich bunt färbt und so, dann greift mich auch immer so eine Unruhe und ich würde am liebsten in die Welt hinausziehen und Abenteuer erleben. Das finde ich so toll.
Also, was ich gesagt habe, stimmt auch nur so halb, weil den Hobbit habe ich auch verschlungen. Also
ja, der Hobbit hat aber nochmal einen anderen Stil. Der ist nochmal, nochmal leichter halt geschrieben. Wenn du dann halt das Silmarillion liest, das ist ja.
Das kann man nicht lesen.
Ist wie die Bibel. Ja, ich glaube sogar zweimal gelesen, aber es ist wie die Bibel geschrieben. Das ist ganz grausam. Also da ist ja eigentlich auch fast keine direkte Rede mehr drin, sondern es wird nur noch so halt, und dann kam X und tat dies und er war der Vater von dem und. Also das ist einfach ein zu episch ausgeweiteter Erzählbogen, so das ist irgendwie keinen Spaß mehr macht.
Und jetzt, wir hatten ja das Buch schon mal gemeinsam gelesen, Die Gefährten. Mhm. Da fand ich es auch langweiliger als jetzt, das ist nochmal so 8 Jahre später.
Mindestens. Mehr würde ich sogar sagen.
Kaum mehr als 8. Was?
Kaum mehr als 8.
Also jetzt fand ich es halt auch besser. Also es kommt halt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die, ich weiß nicht, worauf es ankommt. Also es ist nicht wirklich schlecht. Vielleicht habe ich mir überlegt, wenn ich es alleine lesen würde, würde es mir vielleicht auch ein bisschen besser gefallen, weil so einerseits vorlesen, ja, einfach.
Also aber ich kann das schon nachvollziehen. Also ich finde halt auch die Sprache manchmal ist die so, also wo wir auch so, wer beim Lesen unterschiedlicher Meinung sind, die Landschaftsbeschreibungen, die finde ich cool, weil die mich halt voll reinziehen. Die fandst du manchmal zu ausufernd und öde so. Mhm. Aber gerade so die Dialoge sind schon manchmal nicht so geil geschrieben. Vor allen Dingen, was mich immer nervt, ist dann so, und dann sagte Frodo, dann sagte Aragorn, dann sagte Merry, das ja nicht mal, und dann erwiderte, dann antwortete, das macht er schon, also aber ziemlich selten so. Ich finde halt, der Stil ist nicht das, was im Vordergrund steht, sondern einfach die Geschichte. Die Geschichte ist so stark, dass ich irgendwann einfach diese, so in die Handlungsfalle tappe und dann einfach fortgerissen werde und einfach diese Geschichte, die ist einfach so gut. Das sind so viele Elemente drin, die einfach so krasse Klassiker sind, die einfach, also die durch dieses Buch zum Klassiker wurden. Ich meine, allein das Grundthema finde ich so geil, so, also dass es diese überwältigende Gefahr gibt und die Möglichkeit, dass man irgendwas dagegen tun kann, ist einfach komplett, geht über jede Vorstellungskraft. Und trotzdem begibt sich dieser kleine Frodo, der überhaupt nichts Besonderes ist, sondern ein kleiner Pimpf, auf den Weg und versucht halt, da irgendwie das Beste draus zu machen, weil er einfach das Verantwortungsgefühl hat, dass er jetzt irgendwas unternehmen muss, obwohl er nie dran glaubt, dass das irgendwas draus werden kann, so. Und allein dieses Grundthema finde ich halt cool, so. Weil das hat halt was halt auch immer in der großen Welt so, also in der wirklichen Welt widerspiegelt so, weißt du, wie halt die Montagsdemos in Leipzig da in 1988 auch nicht glaubten, dass sie die DDR zum Sturz brachten so, aber trotzdem sind sie jeden Montag wiedergekommen, weil sie einfach die Schnauze voll hatten und das Ganze, das war so ein Unterdrückerregime und die hatten eigentlich nie eine Chance, aber immer weiter gemacht und irgendwann hatten sie dann doch gewonnen so.
Und ja, also dass die Geschichte gut ist, da zweifle ich zumindest nicht dran. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass wir uns das ja gegenseitig vorlesen. Hm. Und dadurch ist das Tempo des Lesens schon sehr verlangsamt und man muss sich halt stärker konzentrieren. Hm. Wenn ich das alleine lesen würde, würde es mir vielleicht auch mehr Spaß machen und dann würde mir das vielleicht auch nicht so, was ich gerade sagte, halt irgendwie ausschweifend und langatmig vorkommen.
Ja gut, ich mach mal weiter. Und zwar wollte ich noch schnell die Eckdaten machen, bevor wir dann zum eigentlichen Thema kommen. Und zwar stammt der Film von Peter Jackson. Ich sehe gerade, ich habe vergessen, seine Filmografie rauszuschreiben, aber es kommen ja noch zwei Folgen zu ihm. Von daher habe ich da noch beim nächsten Mal in Gelegenheit, euch zu sagen, wenn ihr es noch nicht selbst wisst, was der noch so für Filme gemacht haben. Der Film stammt aus dem Jahr 2001. Der Cast besteht aus unglaublich vielen Leuten, die auch entweder schon vorher berühmt waren oder es dann wurden. Frodo wird gespielt von Elijah Wood, Gandalf von Ian McKellen, Arwen von Liv Tyler, Aragorn von Viggo Mortensen, Sam von Sean Astin, Galadriel von Cate Blanchett, Gimli von John Rhys-Davies, Pippin von Billy Boyd, Merry von Dominic Monaghan, Samran von Christopher Lee, möge er in Frieden ruhen, Elrond von Hugo Weaving, Legolas von Orlando Bloom, Boromir von Sean Bean und Bilbo von Einholm. Also da haben sie sich nicht lumpen lassen, sondern schon eine ganz große Riege rangeschleppt, und das sieht man auch am Budget. Der Film kostete 93 Millionen Dollar. Wir sind also im absoluten Blockbuster-Bereich. Und das Genre ist Fantasy bzw. Literaturverfilmung. Dann fangen wir mal an, Paula.
Ja.
Wie fängt denn der Film an und das Buch im Vergleich dazu?
Ja, also dann werfe ich mal einen Blick in unsere Notizen. hast du dir das so vorgestellt, dass wir das jetzt irgendwie vorlesen?
Oder nee, das sind Gedächtnisstützen. So.
Okay. Ja, im Film sehen wir zuerst die Geschichte des Rings,
genau,
zusammengefasst. Mhm. Und kommen dann halt, weil der Ring ja am Ende zu Bilbo geht, kommen wir dann auch filmisch zu Bilbo. Mhm. Und der fängt dann an, seine Geschichte aufzuschreiben, und zwar in der gleichen Art, wie das Buch anfängt.
Ganz wichtig, wir sprechen hier von der Special Extended Edition. Alles andere ist Kinderkacke.
Das heißt, also Bilbo überlegt sich gerade die Überschrift von vom ersten Kapitel, und die lautet in Concerning Hobbits. Mhm. So heißt auch das erste Kapitel im Buch bei Tolkien, genau.
Genau. Aber, und das ist der Unterschied, dass Tolkien eben noch nicht mit dem Ring anfängt, sondern sofort bei den Hobbits ist und erstmal ausufernd in einem langen Vorwort Concerning Hobbits erklärt, wer die Hobbits sind, was die Hobbits machen, und wir erstmal noch gar nichts von dem Ring erzählt bekommen, außer diesem Gedicht, was am Anfang steht.
Das Gedicht ist auch so eine Art Bannfluch oder sowas.
Ja, genau, das ist ja quasi dieser Spruch, den die Elben gehört haben, als Sauron das erste Mal den Ring aufsteckte. Also dieses
ein Ring sie zu knechten.
Nein, das ist das am Ende. Drei Ringe den Elben hoch im Licht, sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein, neun den Menschen ewig dem Tode verfallen, einer dem dunklen Herrscher auf dunklen Thron im Lande Mordor, wo die Schatten ruhen. Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. So, das ist in jedem Band immer vorangestellt, aber dann geht's halt erstmal ganz dicht bei den Hobbits sind wir, lernen sehr viele auch total überflüssige Informationen, zum Beispiel, dass es verschiedene Hobbit-Stämme gibt, von denen manche ein bisschen Barthaare haben und die anderen eher nicht, und manche größere eher hellere Haut und so.
Manche reiten, nämlich die größeren.
Ja, ja, also es ist so eine Art Hobbit-Rassenlehre steckt da auch ein bisschen drin. Das ist, naja, egal. Stattdessen machen wir dann den nächsten Unterschied, wenn Gandalf ankommt im Film und im Buch. Denn da wird im Buch ganz explizit gesagt, hier gibt's kein Feuerwerk, bevor nicht das große Fest beginnt. Also Kinder, haut ab. Also der Gandalf im Buch ist sehr viel strenger und rigoroser.
Und mürrischer ja tatsächlich auch. Ja.
Während der Gandalf im Film erst einmal dass das Feuerwerk loslässt. Was ich jetzt vergessen habe, jetzt haben wir das nur genannt, die erste Änderung, aber noch gar nicht die eigentliche Frage, warum wurde sie vorgenommen? Ich würde sagen, das ist ein ganz einfaches Zeitthema, so, weil was der Ring ist und worin die Gefahr besteht, wird halt im Buch in zwei langen Kapiteln einmal irgendwie als Gandalf Frodo erklärt, was los ist, und dann nochmal bei Elronds Rat ganz ausführlich beschrieben, so. Und wie gesagt, das ist dann einfach, das musst du jetzt in 3-Stunden-Film runterbrechen. Und deswegen haben sie da diesen Prolog vorangestellt, damit alle wissen, woher das, worum es geht. Außerdem finde ich, das ist eine sehr effektive Methode. Prologe funktionieren nicht immer, aber in diesem Fall ist es, finde ich, sehr, klappt es einfach wunderbar, dass du sofort weißt, okay, das ist die Gefahr, die droht, darum geht's, das muss jetzt gelöst werden. So.
Ich finde es auch dramaturgisch ansprechender einfach, ja, aber du hast erst so dieses Ding, was so mächtig ist, und dann landet es halt bei diesem kleinsten und unscheinbarsten Wesen, das man sich vorstellen kann. Und dann lernen wir das halt erst kennen. Und haben halt schon die ganze Zeit, also man kapiert dann halt auch mehr, warum der den Ring nicht loslassen kann. Und also man versteht es auch nicht wirklich, aber wenn ich mir vorstelle, das wäre weggefallen, der Teil, an dem die Geschichte des Rings dargestellt wird, dann hätte ich ja einen Bilbo, der ständig irgendwie seinen Ring in den Fingern trägt und dreht und hätte so überhaupt keine Idee, woher das kommt. Ja, das wäre, glaube ich, auch nicht so spannend dann.
Weiß ich nicht. Könnte man vielleicht auch inszenieren, dass sich das aufbaut. So. Aber so ist auch okay. Also so. Nee, ja, ich finde es in dem Moment wirklich sehr effektiv und zieht dich voll rein. Und wie ist jetzt mit Gandalf? Warum die Änderung? Warum ist er hier warmherziger und liebenswürdiger den Hobbit-Kindern gegenüber?
Da man so einen Zauberer irgendwie lieber hat.
Ja, ich glaube, also das ist halt, das ist so eine typische Hollywood-Änderung, damit du halt einfach den mehr in dein Herz schließt, diesen Gandalf.
Dass der erst so grimmig tut und dann das halt doch noch abschließt. Genau, so ein witzig, ne?
Weiches Herz hat. So. Also der ist ja jetzt auch nicht irgendwie böse im Buch, nur der ist halt insgesamt halt unnahbarer, würde ich sagen. So. Damit einher geht ja dann auch die Änderung, dass sie diese Szene mit Mary und Pippin eingefügt haben, die da dieses Feuerwerk loslassen. Diesen riesen Feuerwerkskörper mit dem Drachen. Ich glaube, das ist ein reiner Comic-Relief-Moment, der einfach auch nochmal in dem Moment so einen Expositionscharakter hat. So, ah ja, die beiden sind als für die Scherze in dem Film zuständig und hier der und Gandalf. Das Chaos. Genau, und der Gandalf ist der, der sie immer im Schranken halten muss in irgendeiner Form. So.
Genau. Ja. Genau, dann haben wir auf dem Fest die Szene, auf der Bilbo sich am Ende seiner Rede den Ring aufsteckt, um zu verschwinden. Das ist also auch im Buch so. Nur werden die Hobbits im Buch durch einen Blitz, den Gandalf erzeugt, quasi abgelenkt. Ja, also da wird, da schaltet Gandalf etwas schneller halt im Buch und versucht irgendwie
das Ganze wie ein Zaubertrick aussehen zu lassen.
Ja, genau.
Indem er dann Blitz erscheinen lässt. So.
Genau.
Ist eigentlich auch, finde ich, ziemlich eindeutig, warum sie das geändert haben, weil das halt so der erste Moment ist, in dem wir diese Fähigkeit des Rings unsichtbar zu machen sehen und dann halt nicht irgendwie verwirrt werden wollen, dass das jetzt ganz anders rüberkommt als in den 2-3 Malen, wo es nochmal passieren wird. Ich weiß nicht, ob es nötig ist, so, das ist vielleicht auch wieder so ein Ding, wo Hollywood seine Zuschauer unterschätzt, so, aber vielleicht haben sie es auch eher aus Zeitgründen weggelassen, so, warum jetzt nochmal diese eher unwichtige Nebenanekdote erzählen, wo Gandalf nochmal da sich einschaltet, weil es kommt ja auch im Dialog im Anschließenden rüber, dass Gandalf mit der ganzen Nummer nicht zufrieden war.
Ja, das stimmt schon. Also ich finde, das ist halt eine Sache, das ist eigentlich total unwichtig, dass sie es weggelassen haben. Sie hätten es auch genauso mit reinbringen können. Und wahrscheinlich ist es einfach die ganze Szene, also die ganze Szene hätte auch wegfallen können, bis auf die Rede.
Ja, nee, die hätte nicht weg. Das ist schon ganz wichtig, weil...
Und aus dem Grund, den du gerade genannt hast, dass wir da eben sehen, dass der Ring unsichtbar macht.
Ja, ich finde es schon wichtig, also dass die Szene insgesamt auch drin ist, weil das ja auch diesen so den Druck auf Frodo erhöht, weil dadurch irgendwie ja die Geschichte von dem verrückten Herrn Beutlin, der sich in Luft auflösen kann, so manche auf, also die ja da offensichtlich, man, wie man später sieht, bis nach Bree gewandert ist. Zumindest wird ja da Pippin gefragt, ob es einen Beutlin gibt, so, oder ob er einen Beutlin kennt. Und das ja dann in irgendeiner Form die Gefahr für ihn erhöht, dass die schwarzen Reiter ihn finden.
Das ist auch schon, wirft schon eine Frage auf. Mhm. Der Sauron kann ja in dem Moment, in dem der Ring getragen wird, also auf dem Finger ist, spüren, wo der ist. Mhm. Dann hätte er doch eigentlich schon längst mal drauf kommen können, dass der Ring im Auenland ist.
Jein, das ist ja... Das wird also weder im Film noch im Buch in irgendeiner Form explizit erklärt. Nur es wird halt im Buch immer wieder gesagt, dass halt die Macht des Rings wächst, je näher er Sauron kommt, so. Das heißt, dass das Auenland ja quasi auf der Karte maximal entfernt ist von Mordor, so. Und entsprechend kriegt er halt vielleicht jetzt gerade mit, dass da irgendjemand den Ring aufzieht und es irgendwo im Norden ist, aber mehr auch nicht so. Mhm. Und später, wenn halt Frodo dann sich Mordor immer mehr nähert, wird halt die Gefahr entsprechend größer. So. Und im Film wird es ja gar nicht so genau erklärt, nur dass man halt einmal in Bree dieses Auge sieht und am Ende, als er da auf dem Amon Hen, diesen Aussichtsberg, den Ring auch nochmal aufzieht, dass er dann auch das Auge sieht. So. Also dass damit quasi angedeutet wird, dass halt Sauron ihn orten kann, so, aber dass der das immer und so kann, wird nie irgendwie genau gesagt.
Warum wird eigentlich der Ring aktiviert, wenn der auf dem Finger steckt?
Ja, das ist das alte Problem, warum Leute, die durch Wände laufen können, nicht durch den Boden fallen. So. Also Geschichten.
Das bei diesen ganzen Zauberartefakten.
So ja, ist ja, irgendwie. Das ist alles nicht so ganz logisch. Was mich auch zu einer Frage, einer Abschweifung führt, wie funktioniert denn eigentlich diese Magie in Mittelerde? Das ist nämlich auch nicht so ganz logisch, weil manchmal ist die unglaublich konkret und manchmal ist die total allgemein so. Also manchmal kann irgendwie hier Gandalf mit seinem Zauberstab Saruman genau, durch den Turm Zweikampf. Kicken so und dann greift er wieder ein anderes Mal lieber zum Schwert, anstatt seinen Zauberstab in irgendeiner Form einzusetzen und dann wird eher so angedeutet, als wäre Magie sowas, was mehr so im Hintergrund wirkt, wie halt durch diese Zauberringe, die einem irgendwie Macht verleihen oder so.
Ja, der kann ja mit seinem Zauberstab auch irgendwie wie so eine sphärische Explosion oder sowas erzeugen. Ja. Und das hast du ja eigentlich gerade schon gesagt. Warum nimmt er denn manchmal im Zweikampf und verdrischt damit Leute? Ja. Vielleicht verbraucht das so viel Energie, wenn man zaubert. So ist es in diesen ganzen Rollenspielen.
So. Meinst du, seine Mana-Punkte sind gesunken? Das kann natürlich sein, so. Er kann manche Sprüche nur einmal pro Film einsetzen. Genau. Und dann muss er wieder einen Film einmal warten, bis sie aufgeladen sind, so. Ja, das, im Buch kommt ja hinzu noch, dass, oder auch insgesamt, dass sie ja immer noch diesen zusätzlichen Faktor haben, von magischen Waffen, so halt. Dass es ja in Mittelerde besondere Schwerter gibt, so. Es sind eigentlich immer nur Schwerter, die, also wie zum Beispiel das von Aragorn oder auch das von Frodo auf eine gewisse Art und Weise, die mächtiger sind, weil natürlich immer die Elben sie geschmiedet haben und die da irgendwelche Zauber reingewirkt haben. Und so wird halt auch im Hobbit schon damals erklärt, dass halt das Schwert, was Gandalf trägt, halt auch so ein besonderes Elbenschwert ist, was in Gondolin vor Urzeiten geschmiedet wurde und was halt auch irgendwie besonders mächtig ist. Und deswegen greift er, glaube ich, zum Beispiel deswegen zu diesem Schwert, als er gegen den Balrog kämpft zum Beispiel, weil das halt auch einfach eine unglaublich mächtige Waffe ist, dieses Schwert.
Ja, oder weil dem Balrog beim Anblick von elbischen Dingen schon irgendwie so ein bisschen übel wird.
Vielleicht. Vielleicht. Mhm. Fahren wir mal fort mit unseren Änderungen.
Genau.
Eine kleine Änderung ist Nummer 4.
Genau.
Sag ich? Du sagst? Wer sagt?
Ich wollte es eigentlich gerade sagen.
Ja, sag. Ich nur Entschuldigung, ich wusste nicht, ob du...
Als Bilbo losgeht, geht er im Buch zusammen mit Zwergen los. Mhm. Im Film alleine.
Genau, als er nachts loswandert.
Genau, da sind halt auch keine Zwerge zu seiner Geburtstagsparty gekommen im Film.
Genau. Ich denke, es hat zwei Gründe. Einmal, dass der sowieso schon unglaublich große Cast nicht noch weiter, also dass die Leute nicht noch weiter verwirrt werden. So, wer ist denn, sind denn jetzt die Zwerge wieder und sind das später die gleichen? So. Und zweitens macht es halt nochmal diesen Kontrast größer von dem der kleine Hobbit-Welt auswandern, in die große Welt kommen und dann später halt auch so Wesen wie Elben und Zwerge erst kennenlernen. So.
Ich denke, das ist der Hauptgrund. So.
Ach ja, genau. Die nächste Änderung ist die Ringübergabe. Im Buch wird nämlich explizit gesagt, dass einem Ringträger es sehr schwer ist, sich von dem Ring zu trennen. So, das ist soweit klar. Und dass Bilbo der Einzige ist, der es je geschafft hat, den Ring freiwillig aufzugeben. Und er konnte das aber nur, indem er wusste, dass er sicher verwahrt ist und an Frodo übergeben wird. Und es wäre ihm, so explizit im Buch geschrieben, unmöglich gewesen, ihn einfach wegzuwerfen. Und im Film hingegen lässt er ihn ja einfach fallen.
Ja, einfach nicht.
Ja, aber er lässt ihn fallen. Er lässt ihn fallen. So, also was halt im Buch als unmöglich beschrieben wird. Änderungsgrund?
Keine Ahnung.
Dramatisches Bild. Einfach geiles Bild, wie die Hand sich immer weiter.
Wie ist es denn im Buch?
Wird halt gleich in den Umschlag gesteckt und auf den Kamin gelegt.
Macht er das selbst?
Ja, nachdem er erst, ich glaube, er steckt die ganze Zeit schon im Umschlag und er hat ihn aber erst wieder in die Tasche gesteckt und dann kommt dieses Bilbo, du hast den Ring ja noch immer in deiner Tasche und dann gibt er ihn zurück. So. Aber.
Außerdem kann man nochmal sehen, dass der Ring nicht hüpft, wenn er runterfällt.
Genau, dieses
Außer als doch, er hüpft ja schon, als Gollum ihn irgendwie verloren hat.
Ja, und so. Es ist ja, der hat ja seinen eigenen Willen.
Genau.
Ich komme da nicht dran, kannst du mir mal einschenken?
Ja, dann, das finde ich schon wieder ein bisschen spannender hier. Das haben wir ja schon gesagt, dass das Buch insgesamt so ziemlich langatmig ist, aber das nimmt dann seinen Höhepunkt in der Beschreibung der Zeit, die so vergeht. Ja? Und zwar geht Frodo sage und schreibe 17 Jahre nach Bilbo los.
Genau, zwischen der Ringübergabe.
Also aus dem Auenland hin nach Bruchtal. Was denn?
Wollte das nur zwischen der Übergabe und dem, wie Frodo losgeht.
Genau, also 17 Jahre. Der Aufbruch von Frodo wird halt irgendwie, oder sein Verschwinden aus dem Auenland wird halt irgendwie so vorbereitet, dass kein Verdacht geschöpft werden kann.
Mhm. Plus Gandalf ist halt echt lange weg, weil er sich da auf Recherche begeben hat, was es mit dem Ring auf sich hat.
17 Jahre ist viel zu viel, wenn ich mir das vorstelle.
Wenn du dir überlegst, dass der da halt in diesen Archiven von Gondor gewühlt hat, bis er dieses Papier, so hey, es gibt Professoren, die sich irgendwie mit der Ilias oder so ihr ganzes Leben lang auseinandersetzen.
Ja, aber
das ist halt aber auch wieder dieses Tolkien-Ding, dass da diese ganzen Zeit, die sind ja auch alle mordsalt, so, weißt du? Das ist halt so, weißt du, Aragorn ist auch schon irgendwie 85 oder so, weißt du? Das ist halt, das ist ja mal dieser Mythos, der dahinter steckt, dass die Leute damals noch alle viel älter wurden und dass so eine große Degeneration eingesetzt hat, deswegen alle früher sterben, so. Und ich habe auch diese These, dass Tolkien Angst vorm Sterben hatte, so, weil jeder Zweite, der da rumrennt, ist entweder unsterblich oder lebt unglaublich lange. Mhm. Und ja, das ganze Thema des Buches, was so dahinter steht, ist einfach dieser Tod. Und ich würde es ja auch dann das, ja.
Der Verfall, ja.
Ja, also insgesamt so der Niedergang der Welt, aber halt auch überhaupt, wie man mit dem Sterben umgeht, ist so ein ganz großes Thema, weil ja auch dieser der Frodo halt in seinen Tod hineingeht. So. Mhm. Und auch die Elben, die ja, wie gesagt, potenziell unsterblich sind, aber aus Liebe zu diesem Land bereit sind, sich zu opfern und dann halt sie im Krieg ja dann doch sterben können. So.
Ja, ja.
Die klar, sterben ja bei nur
Unsterblichen
nicht,
dass sie, heißt nicht, dass sie unverwundbar
genau.
sind.
Genau, also die können nicht durch Krankheit oder Altersschwäche sterben, nur durch.
Ach, durch Krankheit vielleicht schon, ne? Sind das vielleicht weniger anfällig.
Das wird so nie erwähnt.
Mhm. Ja, jedenfalls ist das dann im Film so, dass Bilbo verschwindet. Frodo braucht dann ziemlich lange, um von dem Fest in Bilbos Höhle zu kommen. Aber da sagt Gandalf ihm dann, ja, du musst sofort aufbrechen. Ne? Mhm. Ach nee, warte, stimmt gar nicht. Nee, da vergeht noch ein bisschen Zeit von Bilbos Party bis zu dem Zeitpunkt, an dem Gandalf kommt und sagt, du musst sofort aufbrechen. Mhm. Weil da war Frodo ja vorher noch in dieser Kneipe, ne?
Im Film? Nee, ja. Das ist, achso, doch, ja, doch,
der
genau.
Geht dann, kommt von nein, der kommt Abend hoch. Nach Hause und dann sitzt da plötzlich Gandalf bei ihm im Wohnzimmer und erklärt, der Ring ist sonst wie gefährlich.
Nee, das sagt er noch nicht, sondern sagt er nur, versteck ihn, halt ihn geheim, ich muss weg. Und dann reitet er dann nach Gondor und findet das Zettelchen, auf dem erklärt
ist. Nee, das sagt er nach Bilbos Verschwinden.
Was, dass der gefährlich ist?
Nee, das, also, dass du gerade eben gesagt hast, dass Frodo den Ring verwahren soll ja. und wegreitet. Das ist, nachdem Bilbo losgezogen ist.
Ja, yeah, dann habe ich nicht danach. Verstanden, was du gerade gesagt hast. Entschuldige bitte.
Ja. Dann bis zu dem Zeitpunkt, in dem Gandalf zu Frodo sagt, er muss sofort aufbrechen aus dem Auenland, vergeht noch Zeit.
Ja, aber es ist eine nicht näher beschriebene Zeit und da Frodo sich nicht verändert, dürften es keine 17 Jahre sein.
Ja, und außerdem ist es ja im Buch so, dass Gandalf sagt, du musst gehen, aber plane das gut.
Mhm. So. Ja, und hier ist es,
du genau. musst sofort. Und dann, also jetzt sind wir endlich da, wo ich eigentlich gerade angefangen habe, es nur verpeilt hatte. Nämlich, dass Gandalf sagt, du musst sofort weg und wir treffen uns im tänzelnden Pony, warte dort auf mich.
Mhm.
Und da habe ich mich schon immer gefragt, so wie kommt der eigentlich auf die Idee, dass er irgendwie später ankommen könnte? Ja.
Hm.
Also fand ich irgendwie alles ziemlich verwirrend.
Was jetzt im Buch oder im Film?
Im Film.
Nee, im Film ist doch, er sagt, hau ab, ich gehe zum Tänzelnden Pony, du musst sofort los und ich gehe zu Saruman so. Und ich komme dann ins Tänzelnde Pony.
Ja.
Ja, und dann reitet er zu Saruman, weil er ihn ja um Hilfe bitten will, so, und dann erfährt er erst von dem Verrat von Saruman.
Also ich finde halt, das ist im Film als so ein bisschen, komm ich halt nicht drauf klar, wie lang die für was brauchen und also der reitet zum Beispiel nach Isengard, das ist ja total weit, ja, aber das sieht so aus, als würde da eben mal hinreiten, so wie ins Nachbardorf, ja, und dann, andererseits sind die Gefährten immer so ewig lang unterwegs. Die Orks dagegen, die rennen einfach mal dahin, also suchen und rennen durchs ganze Land, um die zu suchen und finden die auch. Das ist halt so, kapier ich irgendwie nicht. Also finde ich so unlogisch halt, ja. Dass die Gefährten immer wieder gefunden werden.
Ja.
Obwohl die halt in dem ganzen großen Land unterwegs sind und ja nicht irgendwie die Autobahn benutzen.
Naja, okay, also ich meine am Anfang, also erstmal zu den Distanzen ist halt, dass die Hobbits ja versuchen versteckt zu gehen, während Gandalf auf der Straße reiten kann so schnell und er reitet halt auch so schnell wie nur irgend geht so. Deswegen, klar, kommt er da schneller voran. Dann am Anfang die schwarzen Reiter, die wissen halt, die denken sich halt, dass es wahrscheinlich nach Bruchtal gehen wird. Die wissen zwar nicht genau, wo Bruchtal ist, so, aber ungefähr. Und deswegen suchen die da ja die ganze Gegend ab. Und die sind ja auch 9 Stück und streuen sich ja. Ja, aber sie streuen sich ja aus, so. Also sie sind ja.
Aber überleg doch mal, du würdest jemanden in Frankfurt suchen. Ja? Oder zu neun.
Ja, aber das, also, ist ja das ist ja ein Unterschied, so. Das ist ja eine nicht so dicht besiedelte Gegend, sondern.
Ja, aber stell dir vor, da werden halt hier überall Bäume
stehen. Aber dafür gehen die ja dann da die Bauern fragen und die sagen hier, ja, die sind vorhin hier durchgekommen quasi und dann reiten die da ungefähr in die Richtung so und sind halt auch wieder schneller und weiß der Geier was so. Und das mit den Orks, dass die am Ende des Films finden, das ist halt, weil dieser Anduin quasi die Grenze also die Front, da heißt es ja im Buch explizit, darstellt, wo halt westlich davon sind noch die freien Länder, östlich davon ist schon der Herrschaftsbereich von Sauron. Und entsprechend ist den Orks halt klar, dass die da irgendwo sein müssen und suchen halt dann da diese Gegend ab. Plus es wird ja immer noch suggeriert, dass da Saruman irgendwelche tierischen Speer einsetzen kann.
Ja. Dafür ist dann aber auch wieder, wenn die halt immer finden, schon merkwürdig, dass sie nicht überwältigt werden können.
Ja, das sind halt geile Helden, nicht? Also die aber lass mal nochmal zurückkommen zu Frodos Alter. Das ist ja dann durch diese 17 Jahre auch ein Unterschied. Im Buch ist er nämlich 50, während im Film er sowas um die 18 ist vielleicht.
Sieht eigentlich jünger aus.
Sowas, also er ist halt irgendwie Teenager, würde ich sagen. Und das war zum Beispiel eine Änderung, die so wird es auch in den Anhängen da, in diesem Making-of in der Special Extended Edition, da reden die auch mal irgendwie über die ganzen Fan-Proteste und da hat sich irgendwie niemand dran gestört, so. Dabei ist das halt so voll das Hollywood-Zugeständnis, so den jungen Helden da hinzusetzen, so. Wo man jetzt am Hobbit, an der Hobbit-Verfilmung mit Martin Freeman sieht, dass es eigentlich auch mit einem alten ein Schauspieler, der tatsächlich so dieses Alter hat, viel besser, oder nicht viel besser, sondern genauso gut funktioniert einfach.
Ja, aber durch das, diese Jugend, wird ja die Naivität und diese Unschuldigkeit.
Und dieses Abhängigkeitsverhältnis noch viel, also auch dieses, also dass er auf die anderen Gefährten angewiesen ist, weil er nichts kann. Mhm. So. Ja, das stimmt. Dann wird die Geschichte von Gollum schon im Buch im ersten Teil erzählt, während das im Film ja erst im dritten Teil geschieht. Das ist einfach ein dramaturgischer Kniff, damit sie einen geilen Prolog haben und vor allen Dingen ja der komplette dritte Film auf den Höhepunkt hinausläuft, dass halt, wir spoilern hier, dass Gollum da das entscheidende, ja, das
ist einfach sein Teil.
Zünglein an der Waage ist. Mhm. Und deswegen ist es klar, dass der dritte Teil so angefangen wird. Ja, dass Frodos Aufbruch viel gemächlicher ist, hast du schon gesagt. Mhm. Genau, dann ist es so, dass als sie da durchs Auenland marschieren die da zuerst Frodo, Pippin und Sam los, während Merry mit Fredegar Bolger irgendwie erst das Ganze wird als Umzug getarnt, dass halt Frodo nach Bockland zieht. So, das ist so die westliche Gegend des Auenlands, jenseits vom Brandywine River. Und halt Merry und Fredegar Bolger schaffen halt die Möbel auf einer Kutsche dahin, während die anderen drei halt wandern, durch die Landschaft ziehen, Frodo, Pippin und Sam. Ja, ist total egal. Haben sie halt hier auch wieder einfach aus Zeitgründen gelöst, dass Merry und Pippin da zufällig auf die stoßen und dann mal sich eben entscheiden mitzukommen.
Das hatte ich schon ganz vergessen, aber da war ja noch im Buch der sprechende Fuchs.
Ja, das ist
sehr. Was hat der nochmal gesagt? Merkwürdige Leute treiben sich rum in den Wäldern heutzutage.
Das hat man ja noch nie gesehen, dass Hobbits unter freiem Himmel schlafen. Und sowas, ja.
Das ist sowas Albernes. Ich meine, da brauchen wir gar nicht drüber reden, warum Peter Jackson ihn weggelassen hat. Ich möchte ja eben mal wissen, warum Tolkien das reingeschrieben hat.
Ja, dieser ganze Ton am Anfang des Buches ist ja noch viel leichter und viel näher am Hobbit dran. Der Hobbit ist ja halt ein Kinderbuch gewesen und ist halt auch so geschrieben, so für unsere Zeiten manchmal ein bisschen morbide, aber halt alles viel alberner geschrieben einfach. Und am Auftakt vom Herr der Ringe ist der Stil dem noch ähnlicher. und wandelt sich dann, wird dann halt immer epischer erst.
Oh. Ja, aber der ist wirklich lächerlich, der Fuchs, der Sprechende. Mhm. Mhm.
Dann gibt's eine große Begegnung mit Elben noch im Auenland. Die Elben, die da, die wird in der Swash Extended Edition kurz referenziert, einfach mit so einer kleinen Hommage, dass sie da im Wald hocken und die Elben vorbeimarschieren sehen so. Mhm. Und Frodo erzählt, dass die da die Antworten ziehen. Und im Buch ist das halt voll lange, dass die da, da sind die schwarzen Reiter schon auf der Spur und die Elben kommen quasi im rechten Moment, um sie zu retten, und dann verbringen die da die ganze Nacht mit denen und quatschen und holen Ratschläge ein und hast du nicht gesehen und kriegst schon mal mit, wie geil die Elben so drauf sind. Und
wie albern auch.
Und wie albern auch.
Die sind da im Buch so ein bisschen, da sind die nicht ganz so.
Die sind nicht immer so sanft hochtrabend.
Und schleichend pathetisch so, sondern sind die so ein bisschen.
Quietschige,
ja, genau.
Quietschige ist gut.
Ja, die sind irgendwie agiler und lächerlicher, so ein bisschen.
Dann kommen wir gleich mal zu einer weiteren Abschweifung. Was ist denn deine Lieblingsspezies oder Rasse?
Das sind die Elben.
Mhm. Elben? Mhm. Echt? Besser als alles andere?
Besser als andere. Was war denn? Ja, die Zauberer sind halt, oder die Maya, meinetwegen.
Mhm. Also,
das ist natürlich.
Muss man noch erklären. Maya ist auch aus dem Silmarillion wird erklärt, dass halt Maya so eine Art Halbgötter sind, zu denen dann halt auch die Zauberer gehören, wie Gandalf und so weiter, Saruman etc. Aber auch so Wesen wie der Balrog oder Sauron gehören auch dieser Spezies an. So. Mhm. Ja. Ich finde die Zwerge ja schon ziemlich cool. Die sind halt. Ja, aber eigentlich, also jetzt noch nicht in diesem Band, aber insgesamt mag ich die Ents am liebsten. Ents finde ich cool. Laufende, sprechende Bäume sind ja wohl, die rocken ja wohl voll.
Die sind auch so lang.
Ja, aber die haben Zeit. Weißt du? Scheiß drauf.
Das ist so lustig.
Ich finde diesen Spruch auch so super. Auf welcher Seite stehst du? Ich stehe auf keiner Seite, denn niemand steht auf meiner Seite. Mm. Das ist voll super.
Ja, ja, das stimmt. Nein, ich mag die Elben, weil die so rein sind, sind ja so Lichtwesen und.
Ja, aber die sind auch voll langweilig.
Nee, überhaupt nicht. Die sind so schnell. Und klug und schön.
Ach nee.
Und die wohnen in den Wäldern, im Einklang mit der Natur.
Also ein Stück im Arsch. Außer Galadriel, die ist cool.
Die hat wohl aber. Auch.
Ne? Anyway, genau, wir haben den Bauern Maggot.
Mhm.
Der wird im Film auch zweimal referenziert.
Zweimal?
Ja, einmal explizit und einmal bildlich so.
Ach, in dem Maisfeld.
Genau, also als Merry und Pippin auf Sam und Frodo treffen, rennen sie gerade vom Bauern Maggot weg, dem sie Gemüse geklaut haben. Mhm. Das ist so im Buch, jetzt hat halt Frodo Angst vor dem Bauern Maggot, weil er als Kind dem immer Gemüse geklaut hat und dann mal erwischt wurde und den Hintern versohlt bekommen hat. Und deswegen will er dem eigentlich nicht über den Weg laufen, machen sie dann aber doch, und der stellt sich als total lieb heraus und hilft denen voll weiter und so. Und das zweite im Film ist, dass halt dieser schwarze Reiter ja einfach einen nicht weiter definierten Hobbit fragt nach Beutlin. Hm. Und dann sagt der so, die wohnen alle drüben im Hobbing, und der Hund kläfft, und dann haut er in sein Haus ab, und wieder auch im Buch wird beschrieben halt, er erzählt genau Bauer Maggot dann die Anekdote, die kommen halt bei dem auf dem Hof an und so, hey Alter, können wir hier mal Pause machen? Und der so, ach, das ist ja ein Zufall, der Herr Beutlin. Mhm. Eben war da so ein komischer Typ und hat nach dir gefragt, und mein Hund hat ganz komisch auf den reagiert. So.
Hat er denn nicht sogar den schwarzen Reiter in die falsche Richtung geschickt?
Das weiß ich nicht mehr.
Ich hab's so in Erinnerung. No. Weil der mit der wäre so komisch gewesen, und der hat bestimmt nichts gut, führt nichts Gutes im Schilde.
Ja, der wurde einfach aus Zeitgründen weggelassen, weil muss halt irgendwie alles in 3 Stunden reinkriegen. So meine Theorie.
Dann hatten wir noch die Notiz, die Bockenburger Fähre ist nicht so hektisch, aber wie genau das abläuft im Buch, weiß ich gar nicht mehr.
Na, die werden dann vom Bauern Margot in so einer Kutsche dahin gefahren einfach und dann kurz bevor sie da sind, hören sie halt Hufgetrappel und haben Angst, oh Gott, jetzt kommen die schwarzen Reiter und sind voll in Panik und dann ist es nur Mary, der ihnen entgegengekommen ist, weil er sich gewundert hat, warum sie bleiben und dann fahren sie mit dem einfach rüber ohne irgendwas Action und das haben wir hier halt einfach einen weiteren Zwischenhöhepunkt für die Spannung im Film. Okay. Jetzt kommen ja, zu den ganz großen Änderungen. Erstmal gibt es da so eine Verschwörung der Freunde, ich glaube so ähnlich heißt auch das Kapitel, dass die einfach Mary, Pippin und Sam Frodo offenbaren, dass sie von seinem Plan, der war ja alles geheim gehalten, wissen, dass er das Auenland verlassen wird und dass er will eigentlich alleine gehen und dass sie ihn nicht alleine gehen lassen wollen, so, sondern dass sie sagen, so, hier läuft nicht.
Wir sind Friends,
du bist, außerdem bist du zu nichts Nutze, ohne uns kommst du keine 2 Meter weit. Wir helfen dir. Auslassung aus Zeitgründen. Und dann die auch wirklich schon wahrscheinlich eine der am heißesten in meinem Freundeskreis diskutierten Änderungen, nämlich im Film wird einfach eine Auslassung gemacht, ab Bockenburger Fähre bis Pre sehen wir gar nichts, sondern letzte, Bockenburger Fähre, da springen sie drauf, nächste Szene, die wir haben, ist, sie kommen in Pre an und im Buch kommt da halt ein ewig langer Teil. Erst verlaufen sie sich in einem alten Wald neben dem Shire, der böse ist, der Wald, und was gegen Zweibeiner hat und sie eigentlich umbringen will. Der alte Weidenmann ist das dann, so ein böser Weidenbaum. Der wird auch nochmal in einer Referenz im 2. oder 3. Teil kurz erwähnt. Ich glaube im 2. Teil, auch in der Special Extended Edition, da wird diese, wie sie da ins Holz reingesogen werden, wird mit Mary und Pippin bei
da in
bei wie heißt der denn, der End Baumbart, wird da referenziert, so, und gerettet werden sie dann von Tom Bombadil, einem uralten Wesen, von dem keiner genau weiß, was er eigentlich ist, aber er wird nur referenziert als, er ist der Erste, der über die Erde wandelte und wird auch der Letzte sein, so. Und er ist sein eigener Meister. Das sind so irgendwie alle Definitionen, die wir von ihm bekommen. Es gibt auch irgendwie ein Kinderbuch über Tom Bombadil nochmal von Tolkien, glaube ich. Oder ein Gedichtband oder und sowas. Wahrscheinlich ein Gedichtband. Und dann von Tom Bombadil werden die dann auch nochmal irgendwie schön ausgerüstet und dann Richtung Pre geschickt, wo sie dann nochmal in den Hügelgräberhöhlen von einem Grabwichtel fast gelünscht werden, aber in letzter Sekunde kommt dann nochmal Tom Bombadil ihnen zu Hilfe und rettet sie, und in diesem Hügelgrab bekommen sie dann auch die Schwerter, die Hobbits, alle außer Stich dann halt, die sie halt ja im Film von später von Aragorn einfach so in die Hand gedrückt bekommen hat. Hier, übrigens, jetzt sind wir schon 3 Tage unterwegs, ich habe hier nochmal 4 Schwerter, nehmt die doch mal. Warum, vor allem Paula, wurde Tom Bombadil weggelassen?
Du spielst jetzt bestimmt darauf an, dass du dich nicht so toll findest.
Nee, ich finde den schrecklich, das ist der schlimmste Charakter.
Nee, das finde ich nicht. Also mich hat zwar auch sein Gesinge genervt.
Das ist der Grund.
Dongelidong, ja.
Tom Bombadil.
Aber ansonsten finde ich, dass das eine total interessante Person, also ein interessanter
Charakter. Tom Bombadil redet nicht, er singt die ganze Zeit. Fast jedes Gespräch mit ihm ist ein Gesang. Und das hätte, also das hätte einfach eine Musical-Nummer draus gemacht. Das wäre einfach mega albern geworden, so. Wenn es wird überhaupt, sind halt ständig in dem Buch auch so Gedichte, auch so am Anfang voll viele alberne Hobbit-Gedichte drin und so. Und das wurde ja auch alles weggelassen, so.
Also ich glaube, dass er weggelassen wurde, weil er für die Geschichte weiter keine Rolle spielt. Mhm. Dass er ist halt in der Story so eine kleine Oase für die Hobbits, aber taucht halt einfach nie wieder auf.
Ja.
So während Elrond zum Beispiel oder, ja, Arwen gilt nicht, weil die ist ja noch dabei. Also die wird ja extra auch reingedichtet. Oder auch Haldir oder was, die tauchen halt irgendwie immer wieder auf. So, die tragen halt zur Gesamthandlung bei und das macht Tom Bombadil halt nicht.
Das stimmt. Das ist eine Abschweifung.
Und es wäre auch irgendwie echt schwierig gewesen, den darzustellen. Und seine Frau, die doch irgendwie so ein Wasser, so eine Wassergöttin oder sowas ist.
Die Tochter des Flusses wird sie genannt.
Ja, das ist auch irgendwie so ganz merkwürdig.
Es wird nie genau erklärt, was sie ist, aber sie scheint schon
irgendwie. Plätschert doch irgendwie ja, immer.
Sowas. Also ja. Sie scheint auch irgendwie halb. Ja, so animistische Figur irgendwie zu sein, sowas. Nicht? Mal was ganz anderes. Wenn du dir eine Waffe aussuchen könntest, mit der du dich in Mittelerde verteidigen würdest, welches wäre denn die Waffe deiner Wahl?
Na, der Zauberstab.
Ja? Auch wenn du nicht so Mittelerde und so.
Auch wenn ich.
Ja, also die Magie in Mittelerde nicht so ganz klar ist und du vielleicht nur einmal im Film einen Spruch sprechen kannst, ja, und dann okay, muss er dann sich wieder aufladen.
Der Bogen natürlich.
Der Bogen?
Ich glaube schon. Ja, ich bin eine Frau, ich bin ein Fernkampf-Mensch-Person.
So ein cooles Schwert würde ich vielleicht auch nehmen. Ja, Arwen hatte auch so ein. Gerade dieses von Arwen, dieses halb geschwungene Schwert.
Ein Säbel irgendwie, ne?
Ja, ist cool. Finde ich sehr.
Ja, ein Schwert könnte ich halt echt nicht heben einfach.
Nein, es kommt halt drauf an, wenn es ein leichtes, sowas wie ein Samurai-Schwert ist. Nicht?
Aber es ist Kill halt. Will. Ja, sicher, aber. Ich meine, es führt jetzt echt weit, ne? Aber ich glaube, dass es nochmal schwerer fällt, jemanden mit einem Schwert zu verletzen, als einen Pfeil auf ihn zu schießen.
Ach so, so rein von der Überwindung her. Naja, okay, ist natürlich. Schon wieder viel zu realistisch. Lass uns mal weitermachen mit der Frage, welche Änderungen wurden in Bray vorgenommen?
Mary kommt nicht mit in die Kneipe und trifft auf die schwarzen Reiter im Buch. Ja, was macht er? Der hat irgendwie keine Lust mit reinzugehen. Ja, genau, der geht Bock noch ein bisschen saufen. Spazieren. Und da sind die schwarzen Reiter irgendwie schon im Dorf.
Genau. Und
aber treiben sich da recht unauffällig rum, oder wie?
Ja, da gibt's ja, also da wird ja noch auch so ein Charakter irgendwie Lutz sowieso eingeführt, der ja, so irgendwie so ein Verbündeter ist, Saurons, so ein Verräter so quasi. Und irgendwie sind die da mit dem am Konspirieren. So und Mary fällt quasi so in Ohnmacht, weil er halt von diesem, die geht ja immer so, so eine Angst aus von diesen schwarzen Reitern. Und ja, wurde einfach weggelassen. Zu kompliziert, zu große Abschweifung.
Ja, und bringt es halt auch irgendwie nicht. Bringt auch nicht weiter.
Bringt auch irgendwie keinen Informationsgewinn, den man nicht im Film auch hätte. So.
Ja, außer dass sie dann das Pferd von dem noch nehmen.
Ja, das ist aber später. Dass sie halt, das okay, das wird im Film nicht erklärt, woher dieses Pony kommt, mit dem sie da unterwegs sind. Das kaufen sie halt.
Das ist
halt
aber auch schon irgendwie so ein bisschen so ein Nachteil, weil dann hast du plötzlich das Pferd. Naja, haben sie vielleicht von den Elben gekriegt oder so, ne? Und dann, genauso wie das mit den Schwertern, das war halt
nee,
auch.
Nee, das Pferd hat auch schon Aragorn dabei, glaube ich. Das kann ja sein, dass es sein Pferd
war. Ja, stimmt.
War einfach so nicht.
Aber das hat schon so wie so ein Bug, ja?
Ja, also das mit den Schwertern finde ich einen größeren logischen Bug als das mit dem Pferd. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, das im, genau, dann die Geschichte, wie halt da der Ring im Tänzelnden Pony enttarnt wird, ist anders. Im Film ist ja so, dass halt Pippin sich verplappert und Frodo ihn abhalten will und dabei stolpert und dann rutscht ihm der Ring auf den Finger. Und im Buch ist es auch so, dass Pippin sich fast verplappert und Frodo das verhindern will und der fängt dann an irgendwie zu singen und zu tanzen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, aber hat halt selbst auch schon irgendwie einen im Tee und übertreibt das Ganze und macht dann halt irgendwie bei irgendeinem albernen Lied so einen großen Sprung und hat halt wie halt auch Bilbo immer, wenn er nervös ist, mit dem Ring in der Tasche gespielt und dann rutscht ihm da halt auch der Ring in der Tasche auf den Finger und dadurch verschwindet er da so.
Kann man halt schlecht zeigen.
Genau.
So.
Ist eindrucksvoller in Bilder gefasst. Plus hebt nochmal diese Rolle von Pippin, dass der kleine
der Trottel
ist, auf den man aufpassen muss, hervor. So, was ja auch nochmal dieser Charakter-Arc ist von Pippin, weil er ja am Ende dann doch erwachsen wird, quasi nicht. Eine winzige Änderung ist, dass Butterblüm Gandalf gut kennt im Buch, so irgendwie ein guter Kumpel von ihm ist und hier ja irgendwie so nur so sagt, so was, Gandalf so, ach ja, jetzt erinnere ich mich, der war aber vor einem halben Jahr hier.
Jetzt
zuletzt
auch.
Hier so. Und das ist aber, weil der ja so vergesslich ist, ist es, glaube ich, soll das mehr so seinen Charakter in einem Satz zum Ausdruck bringen. So.
Aber ist es nicht so, dass im Buch das auch noch einen großen Unterschied macht, dass er vergisst irgendeine Nachricht?
Genau, da hat Gandalf ihm einen Brief gegeben an Frodo, eben vor einem halben Jahr, dass Frodo sofort aufbrechen soll, weil die schwarzen Reiter nach ihm suchen. So.
Okay, das hat er auch von selbst schon gemerkt, ne? Ja, hm.
Ja, aber das ist, hätte Frodo diesen Brief bekommen, dann wäre er nie in Gefahr geraten, sondern wäre schon längst ein Bruchteil gewesen. So. Und genau, und dann wird in diesem
Brief... Meinst du, der wäre an dem gleichen Abend dann nochmal weitergezogen nach Buchteil?
Ja, wenn er diesen Brief bekommen hätte, ein halbes Jahr zuvor, und da steht
ach,
drin na, so...
Ach so!
Ja, das war ja diese Nummer halt, dass der dem...
Ach, Butterblum sollte den Brief bringen.
Er sollte ihn schicken. So, es gibt ja irgendwie einen Kontakt zwischen Bre und dem Auenland, so ein Hobbit-Austausch. Nicht? Und ja.
Hobbit-Post. Okay, warum ist das jetzt nicht drin? Also ich glaube, die mussten ja schon ziemlich viel kürzen.
Ja, auf jeden Fall.
Und deswegen alles, was nicht wichtig ist, raus.
Ja. Und wieder halt auch dieser Punkt, so hätte es halt nochmal einen, also diesen Bauer, noch einen weiteren Charakter gehabt mit Butterblüm, wenn du den jetzt noch irgendwie großartig eingeführt hättest und was das so für ein Typ ist. So.
Aber warum gibt's dann Arwen, wenn alles rausgeschnitten wird oder nicht beachtet wird, was unwichtig ist?
Das ist halt, weil es im Buch keine Frauen gibt, außer ganz zum Schluss, die, wie heißt sie? Eowyn ist halt so einfach, dass sie halt irgendwie das weibliche Publikum auch ansprechen wollen und deswegen halt eine weibliche Identifikationsfigur reingeholt haben.
Naja, das habe ich dir schon vor langer Zeit mal gesagt, dass also mit Arwen kann man sich nicht identifizieren, die hat ja eine viel zu kleine Rolle.
Ja, aber das ist doch total cool. Das war übrigens auch einer der mega Diskussionspunkte. Warum gibt's Arwen? Und das ist halt wieder auch so diese Nummer im Buch, da kommt halt irgendein Elf, wie heißt der?
Haldir.
Nee, das ist nicht Haldir. Haldir ist ja
aus... Ich weiß nicht, wen du meinst.
Na, der da Frodo rettet. Warte mal, im Buch.
Ach so.
Glorfindel kommt und rettet. Und das ist halt irgendein beschissener Elb, der da ankommt, Frodo rettet und nie wieder auftaucht. So. Who cares? Dann lass es doch halt die Alte von Aragorn sein, dann ist auch viel klarer, warum die sich so gut kennen und alles gut ist so und machst halt einfach ihre Rolle nochmal größer. Sie hatten eigentlich auch vor, dass die sogar noch in Helms Klamm mitkämpft, Arwen, aber das ist dann an Fanprotesten bei Testscreenings gescheitert.
Ja, aber das wäre ja dann noch, also dann könnte man die ja noch eher annehmen, ja, wenn die mehr macht.
Ja, das wollten sie, aber so das wollten halt ja die Fans nicht. Ja. Wie gesagt, hatte ich auch damals so, diese Arwen, die soll das gar nicht machen, sondern die, das ist ein ganz anderer im Buch. Ich find's gut.
Also du hast halt die Love Story drin, die fehlt dem der Geschichte, ja. Genau.
Also im Buch wird die, ist in den Anhängen erzählt. Die habe ich leider nicht.
Das also die Arwen gibt's auch bei Tolkien. Und
die kommt auch im Buch später, okay. Im dritten Band werden wir da auch noch mehr von der erfahren. So. Aber die Geschichte von Arwen und Aragorn wird halt in den Anhängen vom Herr der Ringe erzählt. Mhm. Und da ich halt nur diese Taschenbuchausgabe habe, wo sich Glett Cotta entschieden hat, ach, Anhänge, die gehören ja nicht zum Buch, die lassen wir mal weg, was ich irgendwie eine absolute Frechheit finde, einfach. Also das ist einfach nur. Also
ja, mach mal weiter.
Verstümmelung. Deswegen kenne ich die gar nicht so.
Die Arwen, ach so. Ich dachte immer, dass sie halt reingeschrieben wurden.
Nee, ist schon ein Charakter, okay. Auch der nur halt nicht in dieser eigentlichen Geschichte vorkommt. Gibt es noch halt wieder so im Buch, wechseln wir nochmal den Point of View, wir gehen wieder zurück nach Bockland, wo dann Frediger Bolger, dieser zurückgebliebene Freund von Frodo, in dem Alibi angemieteten Haus da hockt und dann die schwarzen Reiter kommen und das Haus da stürmen. Aber er hat es schon gecheckt und rennt dann los und ruft Feuer, Feuer. Ganz clever, nicht? Man, das hat ja irgendwie immer Frauen gesagt, sie sollen bei Gefahr nicht Hilfe rufen, weil dann würde keiner kommen, sondern Feuer rufen. Mhm. Und so macht er das auch.
Frauen?
Ja, das ist so ein Tipp, wenn bei einer Vergewaltigung nicht Hilfe rufen, sondern Feuer, weil bei Hilfe kommt niemand, aber bei Feuer kommen die Leute. Das ist sehr zynisch, aber.
Aber bei Feuer rennen doch die Leute weg.
Oder die kommen, ja, weil sie kommen, weil sie neugierig sind. Dann kommen sie mit ihren Handys angezückt und wollen es filmen.
Das Feuer.
Ja. Ja, und rufen die Feuerwehr, ist ja auch egal. Hauptsache du bist gerettet. So. Jedenfalls macht das auch Frediger Bolger. Er ruft Feuer, Feuer und alle Hobbits flippen aus und ganze Auenland ist in Panik und auf den Beinen und das erschreckt die schwarzen Reiter. Sie sind mit der Situation einfach überfordert und verpissen sich erstmal wieder. Aber wissen zumindest, dass Frodo nicht mehr im Auenland ist. Und das ist halt dann auch wieder nur ein Teil der schwarzen Reiter und die anderen schwarzen Reiter haben dann in der Nacht das gemacht, was wir im Film sehen, nämlich die Betten da so zerstochen, so, aber das kriegen wir im Buch nicht erzählt, sondern nur, dass sie dann am nächsten Tag da in das Zimmer reinkommen, weil sie da die Nacht auf Aragons Anrat nicht verbracht haben in dem Zimmer und dann feststellen, dass da die Betten zermetzelt wurden.
Ja, das ist ja mit dem Film total super eingesetzt, ja. Du denkst ja schon, dass die Hobbits da abgemetzelt werden. Mhm. Aber ja, das waren ja doch nur die Kissen, die die schwarzen Reiter zerstochen haben.
Was ist eigentlich dein Lieblingshobbit?
Mein Lieblingshobbit? Mhm. Puh, meinst du jetzt im Buch oder im Film?
Sowohl als auch.
Also.
Ich meine, du kannst nur eine Antwort geben, finde ich.
Pippin.
Pippin. Ja, Pippin.
Nee, also Sam ist
you
doch
fool of a tuck! Was?
Sam ist doch der.
Der ist so ergeben und devot und so.
Brav, gell? Ja.
You fool of a tuck! Das ist viel cooler.
Ja, aber ich, also im Film halt, weil ich den Schauspieler halt irgendwie cool.
Der hat auch so einen geilen Akzent. Ich glaube, es ist schottisch.
Kann gut sein,
spitze.
Ja. Aber im Buch weiß ich nicht.
Ah, und wer ist dein Lieblingsgefährte?
Gandalf.
Ja, ist schon cool.
Mm.
Aber Aragorn finde ich halt auch ziemlich cool.
Ja, der ist an zwei, also ja, eher erster oder anderthalbster.
Also ich finde vor allen Dingen, das ist noch ein ganz großer Unterschied halt im Buch. Finde ich Aragorn noch cooler eigentlich, weil halt noch viel mehr so diese Selbstzweifel durchkommen, der halt, er hat halt, was, das wird halt im Film, wir dachten irgendwie während des Lesens, es wird gar nicht erwähnt, aber es stimmt nicht, in der Bruchteil-Episode wird es erwähnt. Und im Buch ist das aber halt ein wiederkehrendes Thema, dass er halt einfach Angst hat, dass wenn er da, dass halt quasi so der Fluch von Isildur auf ihm lastet.
Genau,
und
der schämt sich für seine Vorfahren.
Genau, und glaubt, dass er genauso schwach ist und dass der Ring ihn verführen wird und dass ja, dass er es halt nicht drauf hat, irgendwie König zu sein. Und das finde ich schon ziemlich cool.
Ja, aber es ist halt auch mega lächerlich, weil halt seit dem Versagen von Isildur bis zu Aragorns Auftreten da 3000 Jahre vergehen.
Ja, aber es ist trotzdem cool, weil er ist ja auch, ich meine, er ist halt irgendwie, also das finde ich jetzt insgesamt ziemlich fragwürdig, warum der da auf diesen Thron gesetzt wird, obwohl er eigentlich nur ein Landstreicher ist, so. Nur weil er irgendwie das richtige Blut hat, das ist so ein Denkmal. Ja, aber ich meine, die hatten ja nicht mal DNA-Tests, so, kann ja jeder kommen, so, so.
Wie weiß ja jeder, dass er das ist?
Ne? Ja, ja, das wird irgendwie auch nochmal mit so einem Ring, aber auch, glaube ich, in den Anhängen vom Herr der Ringe erklärt, dass der da halt irgendwie einen Ring, den irgendeiner seiner Vorfahren mal geschenkt bekommen hat, trägt und daran kann man ihn erkennen. Aber der, was, also, daher finde ich es halt ganz cool, dass er halt irgendwie, er ist halt dieser Waldläufer und traut sich das halt nicht zu, irgendwie König zu sein und hast halt einen schönen so Charakterbogen, dass er halt immer mehr wächst, in diese Rolle hineinwächst, so dass er halt ja jetzt schon so am Ende von Band 1 so Momente hat, wie zum Beispiel, als sie da durch die Argonath fahren und er dann Frodo ihn anguckt und merkt, dass er so in dem Moment, wo er Gondor betritt, auf einmal viel majestätischer wirkt, so. Und dann halt so diese Schlachten ihn einfach schmieden und dann noch die später halt diese Heiler-Geschichten dazukommen und so weiter und so fort. Also ich finde den Charakter schon ziemlich cool. Mhm. Anyway. Es gibt im Buch den Unterschied, dass der Kampf auf der Wetterspitze eben nicht auf der Wetterspitze stattfindet, sondern in einer Mulde am Fuß der Wetterspitze. Mhm. Und das ist auch wieder halt, weil die Bilder geiler sind, wenn das da oben gemacht wird. Ist eindrucksvoller. Es war natürlich viel logischer, dass wenn du nicht gesehen werden willst, dass du nicht irgendwo oben am Berg
campst. Ja, die wollen halt so weit weg wie möglich von diesen Kerlen da kommen.
Ja, ja, aber sie sind ja, also du siehst ja dieses Feuer schon mal aus der Totalen, so aus der Distanz, so, und dann sitzen sie halt irgendwie in so einer Höhle kurz unter der Spitze so und nicht sonderlich gut verborgen quasi. Mhm. Während halt, wenn du so eine Mulde irgendwie am Fuß des Berges hast, dann ist es ja schon cleverer so. Aber es halt macht halt nicht so geile Bilder. Ja, Clorfindel Arwen hatten wir schon.
Genau, wir springen jetzt mal ein bisschen weiter. Und zwar sind wir jetzt schon an der Stelle, an der Arwen. Frodo auf dem Pferd mitgenommen hat, mit nach Bruchtal und die schwarzen Reiter am Fluss abgehängt hat. Ja. Und zwar sieht man im Film, dass sie hat irgendwie so einen Zauberspruch murmelt, ja. Aha. Und dann halt der Fluss sich so aufbäumt und irgendwie so eine Flut kommt, die pferdeförmig ist. Mhm. Und diese Flut reißt die schwarzen Reiter halt um und weg. Und im Buch hat halt Gandalf irgendwie aus der Ferne diese Pferdeflut
geschickt. Achso, im Buch sagt Gandalf, als dann halt Frodo erwacht, erstmal, das ist passiert, weil das Elronds Fluss ist so. Da kann kein schwarzer Reiter drüber, der gehört Elrond, und er persönlich hätte nur diese Pferde als Deko-Elemente da drauf gesetzt.
Wer hat die
Deko-Elemente? Gandalf hat die Pferde als Deko-Elemente drauf. So. Der Fluss ist quasi von selbst gekommen, weil Elbenfluss so. Mhm. Und Gandalf hat nur so das Tüpfelchen auf dem I. So aus ästhetischen Gründen hat er nochmal Pferde draus gemacht.
Okay. Ja, aber es ist klar, Arwen gibt's halt. Arwen, wie heißt denn die jetzt, Mensch?
Ich glaube, es müsste Arwen sein, weil ich glaube, es ist gibt es ja auch, ich glaube, im Silmarillion in den Anhängen dann so Ausspracheregeln, und ich glaube, es ist immer die vorletzte Silbe bei den Elben, die betont wird.
Nö, die erste.
Oder die erste, Galadriel. Elrond. Ja, keine Ahnung. Dann müsste sie Arwen heißen, ja. Ich weiß es nicht.
Also, genau, im Buch gibt's sie. Ist die da gar nicht dabei. Also kann sie ja gar nicht den Fluss beschwören.
Jetzt hätte ja Clorfindel machen können, aber.
Beziehungsweise andersrum ist halt irgendwie klarer, wenn die da lang reiten, dass sie dann halt auch den Fluss verzaubert, als dass das so automatisch passiert, wie durch so eine Fernsteuerung via Elrond.
So oder so ist es ja schon ein krasser Deus Ex Machina Moment. Dieses so, oh Gott, wir sind am Arsch, so, ah, da kommt der Fluss und rettet uns.
Ist nicht Machina?
Ja, Deus, ich hab's hessisch weich ausgesprochen schon. Deus Ex Machina. Und das ist ja sowieso irgendwie das ganz große Problem von Magie immer in Filmen und Büchern. Deus Ex Machina, nicht? Dass immer, wenn ein magischer Held in irgendeine Situation kommt, aus der er nicht mehr rauskommt, hat er irgendeinen Zauberspruch parat, mit dem er sich retten kann. So? Ja? Nein, du guckst mich so zweifelnd an.
Ich gucke aufs Babyphone, weil es gerade ausgeschlagen hat.
Ach so. Ich wollte nur da einen Literaturtipp placken. Mhm. Nämlich, ich habe jetzt gerade wieder zum zweiten Mal die ersten beiden Bände von den Königsmörder-Chroniken gelesen. Der Name des Windes hieß der erste Band und der zweite Die Furcht des Weisen. Und das ist in Bezug halt auf Magie total cool, weil da gibt es super strenge Regeln, wie Magie funktioniert. So. Und dadurch kann es halt nicht zu so Deus Ex Machina-Momenten kommen. Ein bisschen auch, weil es halt manche Formen der Magie gibt, die sehr mächtig sind. Aber dadurch, dass du halt genau erklärt bekommen hast, wie sie funktionieren Und ist halt auch ausgiebig beschrieben, wie schwierig das ist, so. Ist das einfach cool gelöst, so. Also hast halt nicht diesen so, oh Gott, ich sitze in der Falle, jetzt bin ich wieder frei, so. Sondern hast halt dieses, okay, ich sitze in der Falle, jetzt muss ich X, Y, Z machen und nur so kann ich mich daraus befreien, so. Das ist eine ziemlich coole Sache. Der erste Band ist sehr, sehr gut. Der zweite Band wird leider schwächer. Ist eine Serie, die noch geschrieben wird. Ich bin auf die weiteren Bände gespannt. Direkt im Anschluss an den Fluss, an die Flussszene, ist dann halt im Film noch, dass Arwen, als Frodo da quasi also gut wie stirbt, ihm seine ihre Unsterblichkeit schenkt. Das habe ich auch beim ersten Mal gucken gar nicht gerafft, was die da jetzt macht.
Und ja, dass das auch so funktioniert.
Ja.
Und wenn er doch dann unsterblich ist, dann
ist das ganze Leiden
auch gelöst. So.
Ja, ist irgendwie strange. Finde ich auch nicht gut. Finde ich keine gute Szene.
Ja, nee, das ist irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch, ne?
So, ja.
Hätten sie einfach weglassen können.
Genau. Ist halt
die hätte einfach schnell weiterreiten sollen und dann wäre gut.
Ja, hätten sie einfach genauso mit dem Schnitt lesen können, der ja danach kommt. So, Frodo kippt weg und dann siehst du ihn wieder aufwachen. So, ja, Elrond hat ihn gesund gemacht.
Ja, nicht
so.
Mal das. Warum muss er denn da im Flussufer dann plötzlich so kollabieren?
Das ist im Buch aber auch so, weil dann halt einfach diese Wunde ist, quasi so heftig ist in dem Moment, dass er quasi so gut
sie könnte ja auch reiten können und sagen können, jetzt stirb doch nicht. Ja. Und dann hat sie es halt rechtzeitig geschafft.
Ja. Bilbos Fratze ist der nächste Unterschied. Ist ganz einfach nur ein Medienbruch, weil im Film, im Buch wird es offen gelassen, ob sich Bilbos Gesicht tatsächlich so verzerrt, als er den Ring sieht nochmal, oder ob das nur Frodos Einbildung ist. So, das wird einfach nur das Gesicht erschienen im Moment so, oder keine Ahnung, was die genaue Wortwahl ist, aber es wird, hat einfach nicht explizit gesagt, dass das Gesicht tatsächlich sich so verändert. Und das kannst du halt schlecht darstellen. So, es ist kompliziert darzustellen, deswegen steht dieser Zweifel, besonders in so einem Film, wo alles mit Magie zugeht, nicht und du denkst, nimmst das für bare Münze in dem Moment.
Ja, das zeigt uns halt im Film noch mal mehr, wie böse der Ring ist, ja, was der aus dem Bilbo sogar macht. Ja.
Dann kommt eine Änderung, die finde ich schade. Ist wahrscheinlich auch wieder aus Zeitgründen, aber ist halt ein wirkliches auch Problem im Drehbuch, weil das irgendwie die ganze Zeit nicht so richtig verständlich wird. Und zwar wird die Backstory von Balin erzählt, warum der in Moria hockt und was der da eigentlich macht. Und zwar bei Elronds Rat wird es erzählt. Da ist nämlich Cloin und zusammen mit Gimli und Cloin erzählt halt so, was Sache ist, so warum er da überhaupt ist und was mit Balin abgeht. Balin, wer die Hobbit-Filme gesehen hat, war ja dieser alte Zwerg. Und der hat halt einfach irgendwann einen Rappel gekriegt und gedacht, so, jetzt haben wir diesen einen Berg zurückerobert, jetzt erobern wir auch Moria zurück, so, und ist halt irgendwie mit einer Zwergenarmee dahin marschiert und hat Moria, hat auch erst gute Fortschritte gemacht, hat da große Teile wieder in Betrieb nehmen können, war alles gut, aber dann irgendwann waren halt dann doch die Orks zu mächtig und haben ihn überwältigt, so. Und das wird halt im Film komplett weggelassen und du hast halt dieses, das hat ja dich die ganze Zeit geärgert, so, dass alle immer reden, wie schlimm Moria ist und dass die Zwerge zu tief gebuddelt haben, so, außer Gimli die ganze Zeit, so, oh ja, mein fetter Balin, huhu, lasst uns Balin besuchen, yeah, Balin, nein, Balin ist tot!
Ja, das ist doch einfach total unrealistisch, dass alles wissen, außer Gimli, ja, also ausgerechnet der Zwerg, und dass die dann da zusammen unterwegs sind und keiner eben mal sagt, dass
du Gimli, Moria ist scheiße. Ist, ja, ja, das wird halt nicht erklärt so. Und da wird's halt, also das im Buch
die ganze Zeit siehst du irgendwie den Zwerg, der sagt, komm Gandalf, wir gehen durch Moria, das ist total klasse. Und Gandalf sagt immer nur, nee, lieber nicht.
Ja, nun auch noch eine kleine Änderung, die egal ist, auch in Elronds Rat gibt es noch so einen Flashback, wie die schwarzen Reiter versuchen, die Zwerge auf Saurons Seite zu ziehen. indem sie halt da zum einsamen Berg kommen und ihn, sie versuchen zu bestechen. Sie würden die Zwergenringe zurückkriegen, zumindest ein paar, die noch existieren, wenn sie quasi sich Sauron anschließen, so, aber die sich nicht drauf einlassen.
Oh. Dann hattest du mir was diktiert beim Lesen.
Ja.
Und zwar, im Buch ist die erste Hälfte des Films länger.
Naja, im Buch, das ist ja nochmal unterteilt in zwei Bücher. So. Der erste Teil bis Elronds Rat und zweite Teil dann so, nachdem sie von Bruchtal aus aufbrechen. Und der ganze erste Teil ist halt viel länger und ausufernder. Das werden wir auch jetzt hier sehen. So. Wir haben jetzt schon irgendwie 3/4 unserer Notizen durch. Obwohl wir jetzt erst die Hälfte gemacht haben, so, des Films, so. Weil einfach das weißt, anteilig halt viel mehr Geschichte erzählt wird in dem ersten Buch als im zweiten Buch. Und im Film ist es ja ungefähr die Mitte.
Mhm.
Das wollte ich nur damit ausdrücken.
Okay.
Dann gibt es, genau, im Buch ist Saruman, der zieht jetzt sein eigenes Ding durch. Das ist ganz wichtig. Er ist nicht wie im Film auf Saurons Seite gewechselt, sondern er will den Ring für sich haben und halt irgendwie selbst so der geile neue Herrscher werden. Und das zeichnet sich auch so aus, dass er jetzt sich nicht mehr Saruman der Weiße nennt, sondern Saruman der Bunte und sein Gewand ständig die Farbe wechselt. Das alles erfahren wir in Elronds Rat, wo Gandalf diese Anekdote da erzählt, wie er da gefangen genommen wird. Und da erfahren wir auch, dass diese Gefangennahme ohne Kampf stattgefunden hat, sondern dass er einfach sich in Sauron ergeben hat, weil halt Sauron mächtiger ist als Gandalf. Das mit dem Bunten ist ziemlich einfach, weil das hätte, glaube ich, ziemlich trashig ausgesehen, wenn dieser Mantel ständig die Farbe geändert hätte, wie so eine 90er-Jahre-Website hätte das ausgesehen. Das mit der Gefangennahme ist halt, wir brauchen einen weiteren Action-Höhepunkt zwischendurch. Die Frage, warum.
Das ist auch krass, dieser Kampf der alten Männer.
Das ist geil.
Da knackt es ständig. Und so. Ist furchtbar. Ich
bin voll am Zoffen, aber sind beide irgendwie, keine Ahnung, in Wirklichkeit über 80, da über 500 oder was auch immer. Und die Frage ist, warum haben sie den Saruman? Das ist, glaube ich, so eine typische Hollywood-Änderung, wo sie wieder dachten, das wird zu kompliziert, wenn Saruman jetzt sein eigenes Ding durchzieht.
Gibt es denn die Uruk-hai im Buch?
Ja, ja, das ist genauso. Aber er ist halt.
Aber er schickt die aus, damit sie
für genau, ihn das, den Genau, das ist ja nochmal so eine. Einfach so ein, auch so ein Konflikt, dass dann auch die sich tatsächlich halt die Orks. Die Merry und Pippin gefangen nehmen, verschiedene Orks sind so. Manche kommen aus Mordor, andere aus Moria und wieder andere aus hier Isengard. Und dass sich dann am Ende die Uruk-hai halt durchsetzen, weil sie den Ring Saruman bringen wollen so und dann die anderen überhaupt umbringen und so. Kommen wir im zweiten Teil zu, aber das ist halt so. Also das finde ich, hätten sie ruhig lassen können. So, warum ist Saruman jetzt einfach nur ein Vasall von Sauron?
Weil dadurch der Verrat stärker dargestellt wird.
Weil ja, aber das
er hat die Seite gewechselt. Ne? Er hat ja nicht gesagt so, also das ist halt nochmal ein mega Unterschied, ob man den Ring halt für sich selber
aber insgesamt
möchte,
in der so internen Logik
oder ob man
in der sagt, internen
ich
Logik
jetzt halt Saruman, Sauron dienen.
Ja, du hast recht, aber in der internen Logik macht es eigentlich durchaus mehr Sinn, dass dieser Ring, der alle verführt, dass der halt Saruman dazu gebracht hat, dass der jetzt ihn selbst haben will und nicht mehr vernichten, wie sein Auftrag war.
Der möchte ja aber im Film zusammen mit Gandalf doch irgendwie seine eigene Welt aufbauen, ne? Also der gaukelt ja vor, dem Sauron dann doch abtrünnig zu werden irgendwie.
Ja, das ist,
ne, dass er den, ja. Ne, dass er den Ring, weil er den erstmal hat, dann doch selber nutzt.
Irgendwie so. Irgend sowas ist da zumindest, aber.
Also er.
Aber er ist trotzdem.
Man wählt entweder Saurons Seite oder den Tod, ja.
Ja.
Aber wenn man auf Saurons Seite ist, kann man eben nochmal zur Macht kommen. Also. Ha. Und wenn wir nicht richtig aufgepasst beim Film gucken, was er da eigentlich machen möchte.
Er sagt schon sowas irgendwie, dass wir keine Angst vor dem Ring haben müssen, wir können ihn nutzen, aber dann, wie gesagt, so sagt er dann halt, wir sollen auf Saurons Seite wechseln und später ist ja auch dann die Szene mit dem Palantir, wo dann irgendwie Sauron zu ihm sagt, gib mir eine Armee, die Mordors würdig ist. So. Also das, die Zweifel entstehen da nicht, dass er da schon einfach auf Saurons Seite ist, ganz klar. Dann nochmal ist halt im Buch taucht Radagast auf, den wir ja auch jetzt leider in einer so super schrecklichen, zugekackten Version im Hobbit gesehen haben. Aber der halt den Adler selbst, also der Adler wird halt von Radagast geschickt und nicht von Gandalf gerufen, weil Radagast ist halt so der Tiermagier in dem Herr der Ringe-Reich. So, ich würde einfach sagen, haben sie einfach auch nur weggelassen, weil noch ein Charakter, noch wieder eine Nebenhandlung brauchen wir nicht. Kann doch auch Gandalf selbst machen. Aber den nochmal
hätte einführen müssen.
Genau, hätte es noch eine Szene haben müssen. Dafür bleibt
es total unerklärt, wie das mit dieser Motte da eigentlich funktioniert. Ist sie jetzt zufällig da? Oder
ja, die fliegt zufällig vorbei und sagt Gandalf so, ey, Alter, kannst du mir mal den Adler holen? Und schmeckt sie wieder weg. So, ups, das war mein Mikro. Und dann noch geht sie zum Adler. Ja, Adler, da ist das, der Gandalf, der möchte deine Hilfe, Adler. Kein Problem. Deus ex Adler.
Aragorns Schwert wird schon vor dem Aufbruch der Gefährten aus Bruchtal geschmiedet. Der nimmt es gleich mit.
Genau.
Im Film kriegt das erst im zweiten,
im dritten Teil. Ist dramaturgisch macht es viel mehr Sinn im Film. Im Buch ist das so ein Halbsatz. So. Und dann wurde das Schwert neu geschmiedet und bekam einen neuen Namen. So. Und daraus wird halt eine große Szene gemacht, so, weil es ist halt das Schwert, was Sauron den Finger vom Ring vom Finger geschnitten hat.
Den Finger von der Hand abgerissen. Ja,
so. Und es ist halt ein super mächtiges magisches Schwert, so mit dem er in diesen letzten großen Krieg ziehen soll. Und deswegen hat es auch einen großen Auftritt verdient.
Die Sonne des Westens heißt es dann.
Anduri. Flamme, glaube ich. Flamme des Westens, ja.
Oder Osten?
Nee, Westen. Osten ist immer Gandalf. So. Kalte Kriegslogik.
Sauron.
Geil, nein, genau. Sauron ist im Osten. Ich schwafel. Ja, apropos, was findest du denn eigentlich die beste Szene des Films? Wenn du so an Herr der Ringe denkst, was denkst du, oh, das ist geil.
Jetzt nach der letzten Schau eigentlich Elronds Rat am Ende als ja genau, oh, zwei Szenen und zwar einmal musste ich weinen, als Frodo sich dafür meldet, den Ring zu transportieren.
Das ist herzergreifend, ja.
Und kurz danach bei dem Gruppenfoto, als Elrond da wieder seine Rede schwingt, dass die Gefährten jetzt also ausgesandt werden, um den Ringträger zu begleiten und dass sie jetzt losziehen, dann sagt Pippin zum Schluss, right, where do we go? Ja. Das war nicht schön.
Und was ist das Zweite?
Das war das Zweite.
Achso, das ist das. Dachte, das gehört zu Elrond. Nee, das erste
war, das war kurz hintereinander, die Szenen, aber das sind so zwei verschiedene.
Ich finde ja am besten, you shall not pass! Finde ich geil.
Ja,
der
ja.
Kampf zwischen Gandalf und dem Balrog finde ich schon den beeindruckendsten im ganzen Film.
Oder wo sie Streicher treffen und erst nicht sicher sind, genau wie der Zuschauer, ob der, das jetzt eigentlich ein guter oder
dieser, ein guter ist. Der erste Auftritt von Aragorn ist auch super stark, halt dieses, wie er da in der Ecke sitzt und dann an der Pfeife zieht und das Gesicht so rot aufleuchtet. Da hast du dich auch gefragt, kennst du irgendwie andere Einführungen von Protagonisten, die irgendwie ähnlich gut gemacht sind, so? Weil das ist schon, das finde ich schon absolut auch Spitzenklasse, so, wenn du irgendwie jetzt,
fällt mir nichts ein.
Zählen wir uns mal für die nächsten Herr der Ringe-Folge auf, ob uns da noch was einfällt. Merke ich mir mal. Die Frage, während wir voranschreiten und uns fragen, Ach so, genau. Es gibt so ein zwischen dem gescheiterten Klettern über den Berg und dem Abzweigen nach Moria gibt es ein kleines Intermezzo mit Wölfen. Also nochmal einfach so ein Zwischenhöhepunkt, wo die Gefährten von Wölfen angegriffen werden und sich gegen die verteidigen müssen. Ist so ein bisschen wie die Szene im zweiten Film, wo sie da auf dem Weg nach Helms Klamm sind und dann da von Wolfsreitern angegriffen werden. Nur auch nicht ganz so, es sind halt Wölfe und es stellt sich dann heraus, dass sie magische Wölfe waren, weil die sich, wenn man sie tötet, in Luft auflösen. So. Die dann halt von Saruman geschickt wurden, genau. Ich glaube, das haben sie einfach weggelassen, weil sie lieber, also wie gesagt, die Funktion wurde dann in den zweiten Film gepackt, weil sie dachten, hier haben wir schon genug Action-Szenen und dann brauchen wir lieber da im zweiten Film noch eine, die können wir dann da hinsetzen. So. Dramaturgische Entscheidung, würde ich einfach sagen.
Ja. Wahrscheinlich.
Ha.
Im Buch ist die Zwergensprache geheim.
Genau, es wird so irgendwie erwähnt, dass die Zwerge ihre eigene Sprache keinem anderen mitteilen. Und im Film, zumindest im zweiten Teil, gibt es irgendwie so eine Szene, wo Gimli irgendwas auf Zwergisch sagt und dann Aragorn ihn anschnauzt, so, das war nicht sehr höflich. Und damit halt klar ist, dass Aragorn Zwergisch sprechen kann, aber das geht nicht, weil Zwergisch ist geheim. Das ist halt einfach nur so ein Comic-Relief-Moment im Film. War ihnen egal. Ist halt auch nur Nerd-Wissen, ob jetzt die Zwergensprache geheim ist oder nicht.
Vielleicht haben sie es selber vergessen. Vielleicht keinem aufgefallen.
Das kann natürlich sein.
Im Buch wirft da vor dem Tor von Moria Boromir den ersten Stein ins Wasser und nicht, das ist sogar Merry, nicht Pippin im Film. Und im Buch sagt Frodo, schreckt das Wasser nicht auf. Diese weise Aussage wird im Film Aragorn in den Mund gelegt. Ja. Das ist mir jetzt auch nicht so ganz klar, warum Frodo das
sagt. Ja, es passt überhaupt. Also im Buch wird irgendwie, dass er da, sie müssen da durch so ein Stück Wasser warten, um an das Tor zu kommen. Und als dann irgendwie seine Hobbitfüße das Wasser berühren, denkt er sich so, hier ist irgendwas nicht korrekt. So.
Mhm.
Das, aber es passt halt viel besser, dass halt wieder die Hobbits den Scheiße bauen, so. Das ist halt deren Rolle und dass sie halt von einem der Erwachsenen, Anführungszeichen, ja, halt zurechtgewiesen werden, so. Mhm. Während, das ist, ja, insgesamt ist so ein Problem im Buch, dass halt, Boromir einfach voll der Unsympath ist, so. Das macht Sean Bean voll gut, dass der halt irgendwie dem Charakter viel mehr Tiefe verleiht, dass der halt irgendwie.
Das liegt nicht nur am Schauspieler, sondern es ist ja auch, sind ja seine Redeanteile.
Also obwohl er halt da am Ende den Ring an sich ziehen will, ist er halt viel sympathischer, kommt er im Film rüber, während der im Buch halt voll das Arschloch ist. Wie gesagt, wirft ihm einen Stein ins Wasser. Und aus dem Wasser sagt es immer nur so, ey, wir in Gondor, wir sind gut, ihr seid scheiße. So, wir sind, wir machen hier alles und ihr wollt uns nie helfen und bla.
Ja, das stimmt.
Und das ist im Film wesentlich ambivalenter. Er hat zwar auch diese Momente von wegen, Gondor braucht keinen König und
ja, aber da ist er halt irgendwie so ein bisschen, da hat er mehr Tiefe irgendwie, der ist halt.
Ich meine, er hat das Meme abgesahnt mit, man läuft nicht einfach nach Mordor hinein. Du weißt, ich weiß nicht, wie es im Englischen heißt.
Aber
one also does not halt, simply walk into Mordor, ja.
Der hat halt im Film einfach so einen Charakter, ja. Er ist halt so.
Der Brummige, aber
auch der weiß, wie stark die Menschen mal waren und er fühlt sich den Menschen halt verpflichtet als Sohn des Truchsesses, ja.
Mhm.
Und der ist ja selber auch irgendwie voll der gute Kämpfer und hätte einfach gerne, dass die Menschen wieder so, oder Minas Tirith vor allem, oder Gondor halt wieder so mächtig ist, wie es mal war. Und deswegen ist er halt so ein bisschen pisst, dass er da den König trifft oder den Thron, den rechtmäßigen Throninhaber, der aber sich halt bisher nicht hat blicken lassen, so. Und dann ist er halt auch noch so ein bisschen befangen dadurch, dass sein Vater ja so viel von ihm erwartet. Ja, und sein Vater ja irgendwie so ein Trottel ist.
Mhm.
Also das wird halt im Film alles so dargestellt, dass er halt irgendwie so ein bisschen auch hin und her gerissen ist und irgendwie voll stark, aber andererseits auch so ein bisschen enttäuscht oder was.
Ja.
Ne? Und dass er halt den Ring haben möchte, um eben Gondor wieder stark zu machen und seinen Vater stolz zu machen, aber eigentlich ja ein Guter ist und weiß, dass er Frodo unterstützen muss. Ja. Aber es ist im Film auch so, dass man sich fragt, warum die den eigentlich mitgenommen haben. Weil immer wieder so vorkommt, dass sie dem nicht trauen.
Ja. Ja, der ist halt einfach so aus freien Stücken, sagt ja, sollen die alle mitgehen und er will ja einfach, hat ja einen gleichen Weg, er will ja nach Hause.
Wäre auch unfair dann zu sagen, ey, du darfst nicht. Und man
du
würde.
Gehst woanders lang.
Diplomatisch gesehen würde man vielleicht halt auch einen Verbündeten verlieren.
Ja, das stimmt. Das wäre ziemlich ungünstig, wenn der dann allein nach Gondor rennen würde so und sagen würde.
Die sind alle scheiße, wir kämpfen jetzt auch auf.
So die stinken.
Ja.
So, an dem Tor kommt noch Gandalf auf Melon und nicht Frodo wie im Film. Also er kommt selbst und wie sitzt da und grübelt lange drüber nach, was das Losungswort für diese Tür ist und irgendwann kommt er selbst drauf. Ja.
Ja, das hatte ich ja bei der Sichtung selber aufgefallen, dass der Frodo dann endlich mal aktiv was beigetragen hat zu der ganzen Geschichte.
Finde ich gut. Finde ich, ist halt auch so genau den Part, den er spielen kann. Er kann halt mal was Schlaues sagen, so ist halt nicht stark und mächtig wie die anderen, aber ja.
Dann in den Höhlen von Moria sticht im Buch ein Ork Frodo auf und im Film dieser Bergtroll. Oder Höhlentroll.
Ja, das ist halt im Buch ein bisschen antiklimatisch. So, da kommt halt erst dieser Troll, den machen sie fertig. Und als sie den fertig gemacht haben, kommt dann auf einmal noch ein Ork und sticht Frodo ab. So, von daher finde ich schon gut, die Lösung, die sie gefunden haben, dass dann halt stattdessen sie es gleich dem Troll in die Hand drücken, den Speer.
Da habe ich ja auch schon gedacht, jetzt ist es aus, ne?
Ja, also als du das erste Mal geguckt hast. Das ist ja auch der schönste Filmfehler, wenn dann auch Aragorn denkt, es ist auf und sich auf Frodo zustürzt so und dabei stößt er gegen so zwei Felsen und die wackeln halt von hin und her. Du siehst halt, dass sie aus Styropor sind. Das ist eine total schnelle Szene, aber es ist einfach nett, wenn diese Felsen wackeln. Genau, dann gibt's noch ein, bevor es zu dem großen Kampf auf der Brücke zwischen Gandalf und dem Balrog kommt, gibt es einen kleinen Intermezzo, dass sie aus dieser Kammer fliehen und Gandalf die Tür der Kammer mit einem Bannspruch belegen will, dass die Orks da nicht durchkommen können und da dann auf der anderen Seite der Kammer schon der Balrog steht und versucht gegen Gandalf zu kämpfen. Und diesen Bannspruch zu brechen und das Gandalf schon total schwächt, aber er es halt schafft, dass die Tür auf alle, genau, ich glaube, das stürzt dann die ganze Kammer ein, jedenfalls schafft er es, dass er den Balrog erst nochmal abwehrt. So, er weiß noch nicht, dass es der Balrog ist, weil es ja die Tür zwischen denen, aber haben sie wahrscheinlich weggelassen, weil es schwer zu filmen gewesen wäre. Und der dramatische Auftritt, der erste von dem Balrog, den willst du dir halt auch nicht kaputt machen. So, dann hättest halt entweder, wenn du es gefilmt hättest, filmen wollen, hättest du es halt immer so mit Schnitt gegen Schnitt beiden Seiten der Tür irgendwie zeigen müssen, dann hättest du dir halt den dramatischen Auftritt vom Balrog kaputt gemacht. Oder es hätte ziemlich komisch ausgesehen, wenn der Gandalf die ganze Zeit vor dieser Tür gestanden hätte und versucht hätte, die mit blöden Sprüchen zuzuhalten oder
dann mal wieder
zuzuziehen.
Aber das wäre dann eine Szene mit konkreter Magie gewesen.
Ja.
Das wäre dann mal vielleicht ganz gut zur Abwechslung.
Ja, aber es ist ja auch wieder dieses Problem von Magie. Wie funktioniert die eigentlich?
Ja, aber es ist tatsächlich, wie du sagst, dass das einfach schöner ist, dass die erstmal weglaufen und dann ganz zum Schluss kommt dann der Balrog erst.
Auf jeden Fall.
Dann haben wir noch notiert der Spiegelsee.
Also das ist, als sie raus, also das ist wie eine kleine Abschweifung, als sie raus sind aus Moria.
Da steht auch Durins Säule irgendwie an dem
genau,
See.
Genau, und auf dem Grund liegt halt irgendwie Durin und wird irgendwann so die, du kriegst halt ein bisschen Backstory zu den Zwergen einfach erzählt. So, die kriegen ein bisschen Tiefe verliehen. So, also sie kommen raus und bevor sie weiter wollen, zeigt Gimli Frodo noch diesen Spiegelsee, weil das halt irgendwie so ein Zwergenheiligtum ist. Und da, ich weiß es nicht mehr genau, was das ist. Kriegst, wie gesagt, einfach die
Zwerge. Ich hätte es gar nicht schlecht gefunden, wenn sie das reinbekommen hätten, weil die Zwerge die Szene so schnell ist, abgehakt
werden. Nein, die ist so stark, dieses, vor allen Dingen, da ist halt auch so ein Moment, wo Boromir, wie sie da rauskommen und alle fertig sind und Aragorn dieses, wir müssen weiter, Boromir eben, jetzt gib ihnen noch einen Moment Zeit, du Wichser, so, die sind total am Sack und dann halt dieser Zoom auf Frodo und er ist so fertig, das ist so gut gespielt, das ist dieser Gesichtsausdruck, der ist, für den hat er die Rolle halt verdient. So.
Das ist halt ein weinendes Kind.
Ja, aber das ist so ausdrucksstark einfach, dieses eine Bild, wie der ist einfach fix und fertig, weil dem Moment ist halt seine Welt, das ist Dumbledore-Problem, nicht? Wir haben ja mit Gandalf einfach einen Charakter, der quasi allmächtig ist, so, der immer die Lösung findet, so, und das ist ja bei Harry Potter eben Dumbledore, weswegen sie ja J.K. Rowling in 6 von 7 Bänden Lösungen finden muss, oder 5 von 7 Lösungen finden muss, warum Harry am Ende kämpfen muss und nicht Dumbledore, was dann halt teilweise echt lächerlich ist, besonders im ersten Band, wo dann halt Dumbledore auf dem Besen zum Ministerium fliegt und deswegen nicht da ist und deswegen muss Harry halt diesen Kampf machen, den halt Dumbledore mit einem Wisch hätte machen können, so. Später führt sie dann halt so Sachen wie das Flohnetzwerk oder Apparieren ein, wo man halt in einem Wimpernschlag reisen kann, so. Aber im ersten Band wird das halt so erklärt. Und so sucht sie sich halt in den ersten 4 Bänden irgendwelche komplizierten Settings, warum Dumbledore gerade nicht da ist, sondern Harry jetzt kämpfen muss, so. Weil halt Dumbledore einfach so unglaublich mächtig ist, dass er halt jeden Gegner besiegen könnte. Und erst im 5. ist dann ein einziges Mal in der ganzen Serie, wo dann Dumbledore und Voldemort sich duellieren, so. Und das ist halt genau das Problem von Gandalf halt auch so. Du hast einen Charakter, der ist so mächtig beschrieben, du brauchst halt eigentlich die ganzen anderen Gefährten nicht mehr, so. Und vor allen Dingen halt brauchst du irgendeinen Grund, warum Frodo irgendwann auf sich selbst gestellt ist, weil du willst halt ihn als Helden aufbauen und er muss halt irgendwann die wichtigen Entscheidungen treffen und das hat bislang immer Gandalf gemacht. Das wird am Anfang halt gemacht, indem er da weg ist. So, dann muss halt Frodo Entscheidungen treffen und dann ist Gandalf da und dann können sich alle auf ihn verlassen und jetzt wird er halt wieder ausgeschaltet, um halt Frodo wieder in diese verantwortungsvolle Rolle zu bringen. Und das ist halt extrem geil gespielt von Elijah Wood, wie diesen einen Gesichtsausdruck, wo halt einfach in dem Moment realisiert, so bislang habe ich mich immer auf diesen alten Sack verlassen und wusste, es kann mir nichts passieren, so, und jetzt ist alles aus, so, Gandalf ist tot, er ist nicht nur mein bester Freund oder einer meiner besten Freunde, sondern er war halt auch der Typ, bei dem ich mich sicher gefühlt habe und jetzt bin ich auf einmal ganz allein.
Das war der gesagt hat, was ich tun soll.
Genau, und jetzt bin ich auf einmal ganz alleine, so. Und das, dieser Ausdruck im Gesicht, der ist so, so, so geil. Wirklich, ganz, ganz großer Sport.
Du meinst, der Spiegelsee hätte das zerstört?
Ja, weil das einfach diese Szene, weißt du, es ist diese hin und her gerissen sein zwischen wir müssen weiter und wir sind so fertig, wir können nicht weiter. Aber lass uns doch nochmal kurz einen Abstecher zu diesem Spiegelsee machen, denn das ist eine Touristenattraktion, die sollte sich kein Hobbit entgehen lassen, der je nach Moria kommt.
Ja, aber wir haben halt irgendwie von den Zwergen so gar nichts.
Ja. Du kriegst ja
dann alle drei werden, Filme. Weißt du, diese komischen Rohirrim und die Gondor-Menschen und so, die Elben, alle werden so genau erklärt, nur die Zwerge nicht.
Ja, es stimmt, sie kommen so ein bisschen kurz, weil ja dann auch später in diesem Dreierbund wird ja dann Gimli zum Comic Relief, so. Das gebe ich dir recht, aber die hätte in dem Moment nicht gepasst. Ist einfach schwierig vom Zeitpunkt dieser Spiegelsee. Nun gut, während im Film ja schon ab den Minen von Moria klar ist, dass Gollum die Gefährten verfolgt wird, die es im Buch immer nur angedeutet, dass sie halt irgendwie Schritte hören, aber wenn sie sich umdrehen, ist keiner und entsprechendes. Und erst bis zum Anduin, auf dem Anduin wird es erst klar, dass es Gollum ist, der sie verfolgt.
Genau, dann sind irgendwie, wobei, das muss ich revidieren. Ich hatte, als wir das Buch gelesen haben, gesagt, Mensch, so wie das hier beschrieben wird, also die Elbenwohnungen und die Stadt, die stelle ich mir irgendwie ganz anders vor, irgendwie viel pompöser, größer.
Nee, das habe ich gesagt. Du hast gesagt erstmal, dass die Stadt im Buch, dass halt im Buch halt gesagt wurde, dass es eine Stadt ist, während es im Film halt nicht aussah wie eine Stadt, sondern wie drei Bäume, die bewohnt sind oder so.
Genau, und das stimmt nicht. Das hatte ich einfach falsch in Erinnerung, obwohl ich ihn schon so oft gesehen habe. Also jetzt, wo wir dann nach dem Lesen den Film gesehen haben, muss ich mich da eben korrigieren. Ja,
es gibt so schon so einen Establishing-Shot, wo man so ganz viele Bäume sieht, in denen halt so Lichter drin sind. Genau. So. Was der Unterschied ist noch, dass halt irgendwie zweimal explizit eine Stadtmauer beschrieben wird, aber wird halt einfach nicht gezeigt, ist egal. Und ich habe dann nämlich ein Gegensatz, dass ich finde, dass in diesem...
Ach so, in Lothlorien ist
genau,
das ja, ne?
Das haben wir nicht gesagt. Dass in Lothlorien, dass im Buch diese ganzen Elben, diese Flats, Häuser in den Bäumen, dass die irgendwie viel unspektakulärer beschrieben sind, finde ich im Buch. Wird nicht so super explizit gemacht, aber irgendwie von den reinen Worten fand ich das irgendwie, habe ich mir das immer mehr so wie Baumhäuser vorgestellt. Ja, genau. So.
Und irgendwelche Planken halt oben, die
und
so ein Plateau bilden.
Als ich das dann im Film gesehen habe, hat mich das schon extrem geflasht, fand ich sehr cool.
Aber es passt, genau, also erstmal ist es voll schön zu sehen, was sie da gemacht haben im Film und es passt auch besser zu den Elben, ne?
Ja.
Das, die sind ja so sehr ästhetisch. Einfach.
Auf jeden Fall.
Dann haben wir im Buch den Unterschied zum Film, dass auch Sam, und zwar als erster in Galadriels Spiegel reinschaut. Und da sieht er dann schon, dass Frodo von Kankra, also dieser Spinne, angegriffen wird. Und er, Sam, ihn dann befreien wird.
Also das wird nur angedeutet. Er sieht sich halt eine Treppe hochlaufen und nach irgendetwas suchen. So.
Genau.
Das sind so mehrere Bilder, die halt so epische Vorausdeutungen sind.
Ja, in dem Fall sind sie ja nicht nur episch, sondern konkret, weil der Spiegel ja eben dann angeblich auch unter anderem die Zukunft zeigen könnte.
Was sein könnte, sagt
Galadriel. Sag ich ja, könnte.
Aha.
Und Sam sieht dann auch noch, was im Auenland vor sich geht.
Genau, also er sieht quasi genau das, was Frodo im Film sieht. Nur Spoiler wieder für das Buch, dass es gibt halt im Buch am Ende vom dritten Teil noch so eine rangeflanschte Auenland-Episode, wo sie halt mit nach Hause kommen und da ist halt nicht alles eitel Sonnenschein, sondern das Auenland ist halt auch verwüstet, weil halt das von Saruman unterjocht wurde. So. Und halt diese Bilder, die man da sieht, wie halt da irgendwie das Auenland unterjocht wird, das ist ja das, was da Frodo sieht und im Film, und da sagt Galadriel irgendwie, du siehst, was passieren wird, wenn die deine Mission scheitert, so. Das sieht halt Sam, und es ist aber in dem Fall keine Zukunftsvision, sondern das, was gerade passiert, während sie unterwegs sind, so. Hingegen sieht dann Frodo in Galadriels Spiegel. Dann sieht er als erstes Gandalf, also er sieht einen weißen Wanderer, und wir wissen ja, dass Gandalf, wenn er zurückkommt, Gandalf der Weiße sein wird. Dann sieht er ein Schiff oder mehrere Schiffe, das Weiße wusste ich nicht mehr.
Eins.
Mit schwarzen Segeln. Ich vermute, dass das ist von Aragorn, wenn er da diese Piratenschiffe entert.
Ah, sind schwarze, zerfetzte Segel, ja. Könnten aber auch die Orks sein, die dann nach Minas Tirith fahren.
Ja, aber das ist doch, dass das Gandalf das Aragorn, die da so, erobert,
genau,
diese Schiffe,
stimmt,
und dann dadurch diesen Coup macht, um die Schlacht zu drehen, dass er denen in den Rücken fällt. So, und dann sieht er ein Schiff mit weißem Segel.
Nee, das hast du falsch verstanden. Ha? Das war kein Schiff mit weißem Segel, sondern er sieht halt eine weiße Fahne.
Aber auf einem Schiff?
Nee, das ist die Flagge von Minas Tirith.
Ach so. Ich dachte, er hätte noch, ich bin mir sicher, ich bin mir ganz sicher, dass er noch ein Schiff, ein kleines Schiff sieht. Nee, du hattest
nochmal nachgefragt.
Und ich bin mir ganz sicher, dass er trotzdem noch dieses Schiff sieht, wo er, auf dem er am Ende aus Mittelerde wegreist. Vielleicht sieht er auch noch Minas Tirith, aber er sieht auch dieses Schiff noch. Das müssen wir nochmal nachlesen und das reiche ich dann im Blog nach. Da bin ich sowas von sicher in dem Moment jetzt. Und dann sowohl im Film als auch im Buch am Ende sehen wir Sauron.
Genau, also Frodo sieht Sauron irgendwie und der Ring. Ich weiß nicht, ob es im Buch aus ist. Im Film wird der Ring so zu dem Spiegel hingezogen.
Ja, im Buch sagt sie noch, er soll die Oberfläche nicht berühren. Warum genau. Sagt sie nicht?
Stimmt, weil er seinen Kopf so neigt. Genau. Und es wird halt, Galadriel sagt dann irgendwie, ja, sie hat ihn auch schon, sie weiß, was das Foto gesehen hat und sie hätte das Auge halt auch schon gesehen. Mhm. Irgendwie so. Und das ist auch der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, warum die Szene in den Film genommen haben. Weil ich finde die schon im Buch so sinnlos. Warum sollten die denn in den Spiegel gucken, der ihnen die Vergangenheit, die Zukunft und was sein könnte zeigt? Aber niemand kann so genau sagen, was denn ist von diesen Optionen, ja? Also es gibt keinen Grund, da reinzusehen. Und Galadriel sagt im Buch auch noch so, ja, ich kann dir nicht raten, da reinzugucken. Keine Ahnung, ob das
der gut ist aber doch ein schlecht. Typischer Orakelspruch halt, der ja nie eindeutig ist, sondern gedeutet werden muss.
Ja, aber was bringt es denen dann, außer dass das sie sich fürchten? Einfach und nicht, halt, dass dann halt die Conclusio ist, dass Galadriel halt auch schon Kontakt zu Sauron hatte oder weiß, dass er ihr auf der Spur ist. So.
Ja, ich finde,
ich glaube, das ist nur Fanservice, dass die Szene da verfilmt wurde.
Nee, ich finde, es ist einfach ein ganz klassischer Trope, den du halt, also.
Ja, aber wir sehen doch, wie
hast du in den, also
die
besser,
Hobbits versklavt worden sind. So. Und dann kriegt Frodo Angst und muss doch denken, dass seine ganze Mission zum Scheitern verurteilt ist.
Ja, aber das ist ja, also das ist ja wie halt, wie wir das Orakel von Delphi oder so, weißt du? Das ist ja jetzt irgendwie ganz klassisch, dass du halt da irgendeinen.
Nee, das zeigt dir, was sein wird.
Na ja, aber das sagt dir auch nicht eindeutig, was sein wird, sondern gibt dir irgendeinen Spruch, den du dann deuten sollst, so. Sagt ja auch nicht so, morgen bitte 3,50 € auf das Pferd setzen, dann wirst du gewinnen, so, sondern das sagt dir halt irgendwie, was weiß ich, wie beim Horoskop oder so. Das ist so ein ganz klassisches Erzählmuster, dass dieses in die Zukunft schauen einfach eine ungewisse Sache ist.
Ja, aber der Spiegel schaut ja auch noch in die Vergangenheit.
Ja, es ist ja aber dieses, also das ist halt so diese, das ist halt die Magie von Galadriel, die halt, sie ist halt so irgendwie die weise Seherin und das kann sie ihnen halt anbieten, vielleicht einen Blick auf die Zukunft zu erhaschen.
Aber warum?
Ja, vielleicht als Motivationsstufe ja, Frodo. Nicht. So.
Das hat ihm ja auch, also wie ich schon sagte,
das hilft ja, dann halt sind die Bilder, die im Buch gezeigt werden, ja schon cooler, weil das sind ja dann tatsächlich halt Vorausdeutungen, was wir noch im Film, oder im Buch noch bekommen werden. Naja. Dann als Galadriel, das musst du aber sagen, hier als Galadriel da auf den Ring so abgeht, wird gesagt, dass sie im Buch geschrieben, dass sie schrecklich schön ist und im Film ist sie nicht schön, oder wie?
Nö. Also wieso muss ich das jetzt sagen?
Das hast du gesagt, soll ich aufschreiben.
Ach so. Genau, es wird so beschrieben, dass sie dann irgendwie so schön ist, dass man ihr verfallen muss, oder? Wie deutet sie das ja auch so an, ne?
Das sagt ja beim Film auch dieses, alle werden mich lieben und verzweifeln.
Das wird halt, glaube ich, im Buch so,
ja, sie wird so, auch so
deutlich erwähnt, einfach, dass man nicht drüber hinwegsehen kann, dass sie da so unglaublich schön wird. Und das ist halt im
Film
Das ist ja im Film, sieht die ja so aus wie so negativ.
Ja.
Aber ist das auch noch Kate Blanchett? Die sieht sich dann irgendwie so unähnlich.
Doch, total. Also das stimmt schon, aber das ist halt durch dieses Negativ, weil wenn das so zurückblendet, das ist halt CGI überarbeitet auch noch, weißt du? Also das ist sie schon, sie ist nur irgendwie. Sie wirkt auch irgendwie wie maskuliner, wenn sie da in diesem Modus ist.
Das finde ich nicht mehr wie so wie das Gesicht sind, wie runder, so.
Ha. Whatever. Mm. Was sind die schlechteste Szene im Film?
Spontan, so, die in der Streicher den, ich wollte gerade sagen, die mit dem Bug, ne, wo der Streicher den Hobbits die Schwerter gibt. Aber noch schlechter ist diese Liebesszene zwischen Arwen und Aragorn da auf diesem blöden Steg im Burgtal. Weißt du, so, der steht da vor diesem Schwert und denkt wieder an seine Vergangenheit und seine Zukunft, dann tritt sie hinter ihm und dass sie dann irgendwie mal Zeit zusammen verbringen, okay, aber warum sollten die dann
auf einer Brücke stehen
und sich da hinstellen? Also,
da möchte ich nochmal bitte.
Also ein wirkliches Liebespaar würde sich ja dann da hinsetzen oder so und dann, gut, dann reden sie über ihre Vergangenheit, okay, das ist jetzt nicht so unrealistisch und klar, das ist nochmal dem Zuschauer erklärt, aber die finde ich so voll cheesy, die Szene.
Von der nächsten Szene kommt dann noch der Papa, als dann Aragorn beim Grab seiner Mutter steht und redet auch nochmal auf ihn ein, irgendwie was seine Mutter so.
Ja, sie sagt dann gerade das Gegenteil, ne?
Ja, das ist ja immer, der will ja nicht, dass er mit seiner Tochter pimpert.
Der will nicht, dass sie
auch ganz
mit ihm
klassisch
da bleibt.
Ja. Aber hier nochmal, ich habe ein super Geschäftsmodell, nämlich Brückengeländer in Mittelerde verkaufen.
An die Elben.
Ja, nicht nur an die Elben, ich meine die Brücke in Khazad-dûm. Ganz schlimmes Ding. Mhm. Nur 1 Meter breit und hat auch kein Geländer. Und im Hobbit waren ja auch alle Brücken ohne Geländer. Das habe ich auch. Also, das ist eine wirkliche Marktlücke, denen mal erklären, was ein Brückengeländer ist.
Vielleicht ist es so ein CGI-Problem.
Nee, ich glaube, es soll einfach nur gut aussehen. Aber diese Elbenreden, schwülstige Sprüche sind schon auch bei mir ganz weit oben bei den schlechtesten Szenen.
Das habe ich gar nicht gesagt gerade.
Aber die Szenen im Bruchtal irgendwie, wie habe ich ja schon gesagt.
Ja, der Elrond schwätzt auch so blöd.
Ziemlich
so
viele
sei
Phrasen.
Ja.
Er zertrischt halt viele Phrasen.
In so. 9 Gefährten.
Aber auch er findet diese drangeflanschte Liebesgeschichte mit Sam und Rosi da am Anfang auch irgendwie.
Ach, das finde ich schon ganz niedlich.
Ich weiß nicht.
Das ist ja auch immer nur ganz kurz.
Ja, aber es ist so.
Während die eine Szene da echt lang ist.
Naja. Whatever. Wo sind wir?
Beim Lembasbrot.
Ja, genau.
Gimli ist es nämlich. Und nicht die Hobbits.
Ja, passt halt. Also im Buch.
Das ist dem, was du
Buch,
vorhin noch genau. gesagt hast.
Im Buch ist halt Gimli des Lembas und wird dann ermahnt. Da
wobei Gimli halt auch die Witzfigur im Film ist. Ja,
ja, aber bei den Hobbits kommt halt noch immer dieses Essen dazu, weißt du, dass sie 5 Mahlzeiten am Tag essen und so und voll verfressen sind und dann halt dieses so hier.
How many did you eat?
Und im Film wird es halt nochmal effektiver dargestellt, nämlich da ist es eine Ecke reicht für den ganzen Tag, sagt da Legolas oder ein bisschen so. Und im Film, im Buch steht, ein Keks würde pro Tag reichen. Mhm. So. Genau, im Buch werden dann die Mäntel schon ausführlich erklärt, so, was es mit denen auf sich hat. Das wird im Film, wenn über, also in, weiß ich, wird überhaupt was gesagt oder wenn dann nur in so einem Halbsatz so, dass sie irgendwie unwilligen Blicken schützen sollen oder so.
Was jetzt im Film?
Die, genau. Also im Buch wird ausführlich, der fragt ja irgendwie.
Nö, die haben die einfach nur an und es wird eigentlich auch gar nicht irgendwie so gezeigt.
Nee, doch, die kriegen die umgehängt. Als sie da ihre Geschenke kriegen, kriegen sie ja erst die Mäntel umgehängt. So. Ja, ja. Und im Buch wird halt irgendwie, der fragt halt irgendwie Sam, ob die magisch sind und dann erklärt halt irgend so ein Wald- und Wiesen-Elb so, ja, hier, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber. Die haben die und die Eigenschaften, nämlich, dass sie sich, also das supergeile Tarnmäntel sind. So. Außerdem kriegen sie im Buch teilweise andere Geschenke, nämlich diesen, die Seile, das Seil, was da irgendwie Sam nochmals irgendwie so witzige Szene im Film kriegt, kriegen alle. Jeder kriegt irgendwie Seile so, weil jeder braucht immer Seile.
Ja, aber das ist auch nicht so ein Geschenk im Buch. explizit, sondern halt einfach so einer der Ausrüstungsgegenstände.
Ja, die kriegen ja halt auch die Boote, Mäntel und Seile so. Und dann dieses Amulett, was halt Aragorn von Arwen bekommen hat, bekommt er hier von Galadriel, Elessa, der Elbenstein so. Ist aber auch in dem Buch steht dann halt, das wird oder angedeutet, dass Arwen gesagt hat, Galadriel, sie soll den Aragorn geben.
Wenn sie ihn mal sieht.
Ja. Ja, die weiß ja, dass die da vorbeikommen. So. Ich weiß ja nicht, wann die das... Da gibt es ja irgendwie auch merkwürdige Kommunikationsmöglichkeiten. Aber
telepathische wahrscheinlich.
Ja,
aber wie kommt dann das Amulett dahin?
Ja, ich weiß auch nicht. Naja, es macht schon mehr Sinn, dass er das persönlich von Arwen bekommen hat. So. Der sieht übrigens auch anders aus. Er ist nämlich grün und eine Adlerbrosche, also ein grüner Stein in einer Adlerbrosche eingefasst irgendwie.
Im Buch.
Im Buch, genau.
Und im Film hält irgendwie so ein Engel einen perlmutt durchsichtig leuchtenden Stein.
Ja.
So eine Engelform, ne?
Dann sehr schön, finde ich, das hattest du aufgeschrieben. Mhm. Sam bekommt eine Schachtel mit Dünger.
Ja, das ist auch diese super fruchtbare Erde aus
Lothlorien. Ja, die soll er als, also Galadriel hat ja auch gesehen, was so im Spiegel abgeht und sie weiß halt jetzt, dass das Auenland verwüstet ist und gibt dann halt Sam so eine Schachtel mit Erde und sagt ihm aber noch nicht, was Sache ist, sondern sagt ihm nur, damit er irgendwie einen schönen Garten haben wird. So. Wird er aber, Spoiler, später einsetzen, um dann das Auenland wieder fesch zu machen. Und die anderen Hobbits und Boromir bekommen einen Gürtel statt Dolchen. Heiß. Geiler Gürtel.
Das ist vielleicht ein Tarngürtel.
Möglicherweise.
Kreuzheitsgürtel.
Möglicherweise. Man weiß es nicht.
Dann gibt es im Buch eine nächtliche Begegnung mit Gollum am Anduin. Aber das ist auch nur, die sehen den auch nur an diesem Baumstumpf. Ne?
Nee, damit meinte ich, der will ja einmal irgendwie so ein Boot klauen oder so. Und das ist ja da. Also nachdem Sam den da auf diesem Baumstumpf gesehen hat, das ist ja auch im Film, erzählt das ja Frodo und dann beschließen die Wache zu halten. So. Und dann ist irgendwie Frodo dran mit Wache und schon fast am Einnicken und dann kommt der da an und will irgendwie gerade in so ein Boot reinklettern. Dann verscheucht ihn Frodo und dadurch wird halt auch Aragorn wach. Das hat diese, wo ich auch so gelacht habe, dieses... Ich spürte im Schlaf, dass etwas falsch ist, so sagt Aragorn. Ja.
Das ist auch irgendwie voll merkwürdig, warum, also der Gollum hat sich die ganze Zeit voll geschickt angestellt bei der Verfolgung und dann will er den Boot klauen?
Das wird nicht so explizit gesagt, aber er klettert da irgendwie in ein Boot rein, so. Denkt halt, die schlafen alle.
Okay. Dann sind die Stromschnellen von Sam Gebir im Buch beschrieben, ausführlich, aber im Film gar nicht.
Genau.
Also im Buch legen die Orks hier einen Hinterhalt.
Nee, das ist erstmal irgendwie so nochmal so eine Zwischenstelle am Anduin.
Die stehen da irgendwie am Ufer und schießen so, ne?
Genau, also sie werden halt irgendwie an so einer tückischen Stelle ans Ostufer getragen und die Orks schießen auf sie mit Pfeilen.
Genau, und da benutzen dann die Gefährten schon mal ihre Elbenmäntel.
Genau. Dadurch können sie sich verfehlen, die ganze Zeit, weil die sie nicht richtig sehen können in der Nacht.
Und eine so ein, wir haben es jetzt Nazgul-Drachen genannt, dieses Flugtier, was die Nazgul benutzen, taucht zum ersten Mal auf und Legolas schießt den nämlich ab, also den einen, der da am Himmel erscheint.
Genau.
Und am nächsten Tag tragen sie die Boote ein Stück über den Tragweg. Genau, das wird auch weggelassen im Film, dass sie die irgendwo rumtragen müssen.
Dramaturgische und zeitliche Gründe. Mhm. Also diese Reittiere der Nazgul haben halt einfach im zweiten Teil ihren großen Auftritt. Mhm. Wollten sie sich noch nicht kaputt machen mit... Der wird ja in einem Buch auch nicht richtig gezeigt, sondern nur irgendwas fliegt da am Himmel.
Genau, die wissen
und
nicht, was
genau,
es ist. Und schießen es
Legolas schießt es erstmal ab.
Vorsichtshalber erstmal ab.
What? Was ist das? Ich bringe euch Frieden. Brecht ihm die Beine.
So hat sich das angehört. Aber du hast ja gesagt,
ja,
es war schon klar, dass der zu den Orks gehört.
Genau, die haben ihn doch irgendwie bejubelt. Und dann hat Legolas ihn abgeschossen und dann waren die Orks still. Dann war nämlich hier Ruhe im Karton.
Dann ist die Szene auf dem Amon Hen zwischen Frodo und Boromir im Buch auch ein bisschen anders.
Aha.
Also erstmal wesentlich ausführlicher. Ich glaube, der Boromir erzählt im Buch viel mehr. Und halt, wo du den Ring aufhat und hochrennt auf diesen Ausguck, da sieht er halt, also im Film sieht er irgendwie nur diesen Turm von von Sauron und genau. Das Auge. Und im Buch blickt er sich da halt irgendwie um und sieht dann halt irgendwie Isengard und die Kriegsvorbereitungen darin. Der sieht Minas Tirith und Barad-dûr.
Genau, und dann sieht er das Auge. Und dann kommt diese Stelle, wo das Auge ihn also fast entdeckt
verlockt
hat.
Verlockt auch so, ne?
Ja, ja, vor allen Dingen halt auch weiß fast. Also er merkt so, dass wenn er den Ring jetzt nicht abzieht, dann weiß Sauron genau, wo er ist. So. Und dann hört er so eine Stimme, die ihm sagt, zieh ihn ab, du Narr! Und da hatten wir jetzt spekuliert, dass das wahrscheinlich Gandalf war, der da ihm so eine Eingebung gibt. Und ich glaube, das wird nämlich auch im zweiten Teil nochmal irgendwie erwähnt, dass er da aus der Ferne ihm zugerufen hat.
Wobei der ja eigentlich gerade mit was anderem beschäftigt ist. Außerdem beobachtet er ihn, überwacht den Frodo und kann ihm dann noch was einflüstern. Das ist doch schon mal nicht schlecht, oder?
Ja. Nicht. Ja, vielleicht hat er auch nur in dem Moment gespürt, dass die Kacke am Dampfen ist.
Mhm.
Also irgendwie mit dem Ring so, bla. Im Film, also und dann im Buch bleiben wir die ganze Zeit bei Frodo und Sam. Das heißt, nachdem Frodo da oben ist, dann schließt er sich, jetzt hau ich ab, rennt runter zu den Booten und dann kommt Sam hinterher und dann diese fast Ertrinken-Szene, die so ganz herzallerliebst ist und so weiter und so fort. Während im Film dann ja nochmal Aragorn auf Frodo trifft und dann auch nochmal Merry und Pippin, die beide nicht im Buch diese beiden Begegnungen vorkommen. Genauso wenig wie der Showdown. Der wird erst retrospektiv im Anfang des zweiten Buches erwähnt. So dieser Kampf mit Boromir, wie er versucht, Merry und Pippin zu verteidigen, fehlt halt. Also das Buch anfangs, wie gesagt, das erste Buch endet halt komplett bei Frodo, was halt mit dem so abgeht. Ist für mich auch klar wie Kloßbrühe. Du brauchst es halt erstmal irgendwie, halt, es wird ja schon so inszeniert, dass du halt einfach nochmal den Unterschied zwischen Boromir und Aragorn oft gezeigt bekommst. So, Boromir, der Schwache wird, und Aragorn, der aber der, unser wahrer Held ist. Und dass du halt auch nochmal diesen beiden Helden des Films, Frodo und Aragorn, einen gemeinsamen Moment schenkst, so, bevor die sich trennen für den Rest der Trilogie, bis alles vorbei ist. Und auch mit Merry und Pippin, dass sie quasi auch nochmal einen kleinen Moment bekommen. Und dass sie da den Showdown noch reingenommen haben als dramatischen Höhepunkt des Films, ist halt auch ganz klar. Warum hätten sie sich die Chance entgehen lassen sollen? So? Nicht?
Genau, ja. Richtig.
Dann noch eine Sache, die komplett in mehreren Szenen im Film angedeutet wird, ist, dass halt Frodo die Macht des Ringes beginnt zu spüren, dass der halt schwerer wird und er deswegen halt halt Probleme hat, nicht schlafen kann etc. pp. So.
Genau, und dann meinte er auch irgendwie so, Sam, du kannst mir jetzt hier nicht helfen.
Genau. Mhm, ja. Und das ist halt so eine Sache, die im Buch erst ab dem zweiten Teil überhaupt anfängt.
Mhm.
Im ersten Teil ist das noch gar kein Thema. So. Da schleppt er den Ring, als wäre das nichts Besonderes. Gut. Wir haben vergessen, die Handlung in 5 Sätzen zusammenzufassen.
Na, ich denke, das haben wir jetzt ausführlich gemacht.
Ich krieg's trotzdem hin, warte mal. Sauron schmiedet bösen Ring. Böser Ring kommt über Umstände an Frodo. Frodo marschiert los mit 8 anderen Gefährten, die er nach und nach trifft, um Ring kaputt zu machen.
Verliert.
Was?
Die trifft er nicht, der trifft die nicht, sondern
er verliert die. Ja, doch, also zuerst trifft er die, zuerst läuft er ja nur mit Sam und Pippin und Merry, ne, erstmal nur mit Sam, dann mit Pippin und Merry, dann Aragorn, so, weißt du, kommen ja immer mehr dazu. So. Das war Satz 3, Satz 4, unterwegs kämpft Gandalf gegen Balrog und stirbt vermeintlich und Frodo guckt unabsichtlich in irgendeinen dämlichen Spiegel und am Ende versucht Boromir ihm den Ring abzunehmen, Frodo rennt weg Richtung Moria und Aragorn bringt viele Orks um. In 5 Sätzen die Handlung erzählt.
Hast du denn auch erzählt, dass der Ring nur im Schicksalsberg vernichtet werden kann?
Nee, ich hab gesagt, nur wegwerfen oder kaputt machen.
Naja.
5 Sätze, da kann man nicht alles reinfassen. Sag mal, wie findest du, bevor ich zur Frage komme, wie du den Film fandest, wie findest du insgesamt Fantasy-Filme?
Fantastisch.
Echt? Kennst du noch einen guten außer Harry Potter, die sind ja gerade nicht so gut, außer Herr der Ringe?
Kann man denn so Verfilmungen von griechischen Sagen auch noch zu den Fantasy-Filmen sehen?
Kommt drauf an, kommen magische Elemente vor?
Ich glaube, naja, auf jeden Fall. Ich habe da die Abenteuer des Perseus oder so, habe ich mal gesehen.
Was so diese alten 50er Jahre oder so 60er Jahre Filme. Cool. Das würde ich gerne mal schauen. Ich glaube, das ist schon lustig. Oder Odysseus Reisen oder so.
Aber ich kenne nicht so viele Fantasy, oder? Kenne ich?
Ja, es gibt halt so Low-Fantasy, gibt es ja dann schon eine ganze Menge. Also wir haben mal, den können wir auch mal besprechen, wir haben mal im Filmbrunch Krull geguckt, den habe ich ja auch immer noch irgendwo auf DVD.
Ja, da bin ich eingeschlafen.
Der war so geil, der ist so trashig, irgendwie so in 80er Jahre.
Nee, aber insgesamt schon eher gut, ne? Also vielleicht sind, wenn...
Ich kenne halt keine guten, das ist mein Problem.
Also liegt es jetzt... Du meinst, Fantasy ist ja immer schlecht verfilmt oder so.
Genau.
Gut, okay, das kann ich nicht beurteilen, weiß ich gerade nicht.
Also es gibt halt jetzt Game of Thrones. Ich mag halt
immer so Sachen mit so Hexen und Elben und
Fee. Es gibt jetzt halt Game of Thrones, was so ganz cool ist, und Herr der Ringe, und sonst, da hört es halt auch schon auf, sonst wüsste ich halt nicht eine gute Verfilmung. So, vielleicht noch so ein bisschen Low Fantasy, Harry Potter ist manchmal nicht ganz schlecht, aber auch nicht so wirklich geil, und vielleicht gibt es irgendwo anders nochmal irgendjemand, der irgendwelche Zaubersprüche von sich gibt, aber ja, Zauberer von Oz vielleicht noch, aber so richtig super ist sonst nichts mehr gemacht worden. Im Anime-Bereich könntest du vielleicht noch was finden, da kenne ich mich nicht aus. Es gibt eine Folge vom Podcast Der Explikator. Oder nur Explikator? Ich glaube, der Explikator, wo der so mal Gründe aufzählt, warum Fantasy-Verfilmungen immer problematisch sind. Werde ich verlinken. Seine waren erstens der Monomythos, der immer wieder durchgekaut wird, also die Heldenreise, die klassische. Die Lieblosigkeit in der Umsetzung. Dann, was wir auch schon hatten, die Deus Ex Machina. Und der übermäßige Einsatz von CGI, dass das alles so Probleme wären, die Fantasy im Film problematisch machen. Weil es gibt ja unglaublich viele Fantasy-Bücher, aber es gibt halt echt wenige Fantasy-Filme, und wenn, dann sind sie meistens eher mau.
Das ist so ein Genre, wo ich echt wenig bewandert bin. Ha? Keine Ahnung.
Ja, aber du siehst ja auch in Buchhandlungen, dass es da ewig lange Regale gibt von.
Ja, aber ich lese das nicht, weil die sprachlich, glaube ich, nicht so dolle sind.
Ah. Terry Pratchett zum Beispiel ist so eine, der hat 50 Romane geschrieben und es gibt irgendwie so 2 Fernsehfilme oder so, die gar nicht mal so schlecht sind, aber auch nicht gut. So, und oder Neil Gaiman, es gibt so, also ich habe da irgendwie nicht, ich kenne nicht viel von dem, aber der hat schon einfach gute Sachen geschrieben. Und ich glaube, da könntest du geile, so diese Sandman-Comics von Neil Gaiman. Was denn
mit die Tribute von Panem, ist auch Fantasy?
Nee, das ist Science Fiction. Es gibt ja keine fantastischen Elemente, es gibt ja nichts Übernatürliches.
Stimmt. Stimmt. Das reicht.
Hier, das andere, das bis zum der Twilight-Saga. Das ist Fantasy. Und das ist auch grottenschlecht. Nicht? Achso, ja, okay, diesem Vampir-Genre gibt es natürlich noch einiges. Ja. Nosferatu, Dracula, Bram Stoker's Dracula, Interview mit einem Vampir, etc. pp. Lost Boys. Habe ich den alleine geguckt oder haben wir den gesehen?
Ich kenne den nicht.
Whatever. Kommen wir zur letzten, zur großen Frage. Auf einer Skala von 85 bis 100 Punkten. Wie viele Punkte kriegt Herr der Ringe
98.
die Gefährten? 98
ja. Punkte. Es ist wirklich erstaunlich, aber wir hatten ja vorhin schon über die Identifikationsmöglichkeiten
ja.
gesprochen. Und als ich den Film zum ersten Mal, vielleicht auch noch zum zweiten und zum dritten Mal gesehen habe, fand ich Legolas total toll.
Ja, das hast du schon mal erzählt, dass du meintest, der würde den femininen Charakter. Ja,
das habe ich dir schon mal erzählt, aber das habe ich hier noch nicht erzählt. Und inzwischen finde ich den so panne, so lächerlich. Und dieses ganze Getue immer mit seinem Surfen und nee. Der kotzt mich richtig an inzwischen. Und das sind die Minuspunkte.
Oh.
Also Legolas, gut, der steht halt noch für dieses Geschwafel auch von Elrond. Also dieses, was also ein bisschen pathetisch aufgesetzt, cheesy ist. Das sind die Abzüge.
Mhm.
Ah, nee, da müsste eigentlich noch mehr Abzüge bekommen. Was mir auch nicht gefällt, sind diese ganzen Cop-Up-Szenen.
Ja, das ist... Du musst halt die Kinoversion sehen, die ist PG-13, also ab 12, da sind nicht so viele Cop-Up-Szenen drin.
Ja, aber auch so genug Ekel-Szenen. So. Also so ein Film, wo man nicht durchgängig Popcorn essen könnte, glaube ich. Hm. Aber das andere an anderen Stellen wieder so gut, dass er das wieder wettmacht. Mhm. Aber es gibt schon echt viele Szenen, wo ich nicht so hingucken kann. Was ich dann echt auch, also die auch kein, wo diese Brutalität und Ekelhaftigkeit auch also überhaupt keinen Sinn macht.
Er kriegt von mir nicht ganz so viel. Er bekommt, ich mache einen Zahlendreher draus, er bekommt von mir 89 Punkte.
Ja, aber wir gucken den jedes Jahr.
Ja, jetzt lass mal, jetzt lass mich erklären. Ich habe zum ersten Mal bewusst versucht, auf die Cinematografie zu achten. Also wie ist der Film einfach inszeniert? Und da habe ich vorhin schon gesagt, ich finde den Anfang nahezu perfekt. So die erste halbe, dreiviertel, vielleicht auch Stunde ist unglaublich gut. Einfach, da stimmt das Pacing. So der Film, der hat so einen ganz eigenen Rhythmus, wo alles richtig gut rund rollt. Da finde ich auch die Kamera noch extrem gut. Die Kamera, wir haben so ein paar Sachen wie diesen Schnitt da, wo, weißt du, wo das Schwert von den schwarzen Reitern reingeht und dann siehst du den Schnitt auf Sams Gesicht, wie er die Augen aufreißt, so, und dann kommt aber raus, dass wir haben diesen Vertigo-Effekt auf dem Weg, so, aber vor allen Dingen, was ich sehr schön fand, war, wie er mit der Kamera, ganz abgesehen von den ganzen CGI und was sie nicht für tolle Tricks alle verwendet haben, um die Größenunterschiede hinzukriegen, benutzt er halt ganz am Anfang sehr viel die Kamera, um die Größenunterschiede zwischen den Hobbits und Gandalf einzufangen. Das heißt, du hast immer eine sehr starke Aufsicht oder sehr starke Untersicht oder hast halt so wirklich außergewöhnliche Kameraeinstellungen, wie dass du Gandalf durch einen Kronleuchter durchsiehst und so Geschichten. So. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann hat er so ein, das möchte ich sein Markenzeichen nennen, er macht sehr viele so super Close-Ups, dass das Gesicht wirklich größer als das Bild ist, dass das nicht mehr ganz ins Bild reinpasst. Und das kombiniert er noch entweder mit einem dramatischen Zoom so oder damit, dass das Gesicht auf die Kamera zukommt, so nach vorne rückt auf die Kamera. Und das funktioniert am Anfang auch noch ziemlich gut und nutzt sich dann ziemlich doll ab, finde ich, wenn er das immer wieder einsetzt, auch in Szenen, wo ich denke, so war jetzt nicht dramatisch. Warum benutzt du denn den dramatischen Zoom so? Das fand ich übrigens, mal kleine Abschweifung noch, super. Das finde ich den schlechtesten Fanservice in der Hobbit. Diese Szene mit Gandalf, wo er die Lichter ausgehen lässt. So, das ist hier so geil einfach. Bilbo ist unter dem Einfluss des Ringes und Gandalf dann so denke nicht, ich würde mit faulen Zaubern arbeiten, so, und die Lichter gehen aus und er wächst so in die Höhe und er ist so voll gruselig und dann macht er das im Hobbit irgendwie so wie du willst den Abwasch nicht machen. So, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber so ungefähr von der Tragweite ist das, wo du halt denkst so, hey, das war so irgendwie die Ultima Ratio im Herr der Ringe und jetzt benutzt du das so, den gleichen Effekt bei irgendeiner ganz belanglosen Szene, nur als Fanservice an den Film. Das macht halt irgendwie entwertet diese Szene halt so. Mhm. Weil es halt so in diesem, so, er ist halt so der große weise Freund von Bilbo und in dem Moment merkt er halt so, er kommt nicht mehr an ihn ran und muss halt mal ein bisschen seine Macht aufblitzen lassen, so. Und dass er das dann halt in so einer belanglosen Szene in dieser zweiten Trilogie einsetzt, hat mich verletzt. Mhm. Naja, aber was ich dann auch schon sagte, am Anfang funktionieren auch die Dialoge noch sehr gut. Je weiter der Film voranschreitet, desto phrasenhafter, besonders bei den Elben, aber insgesamt werden die Dialoge, weil er halt versucht, ganz viel reinzustopfen und er dann einfach ganz lange Konzepte, die im Buch halt auf 50, 100 Seiten ausgebreitet werden oder so, keine Ahnung, also dieses der Elronds Rat zum Beispiel, der geht halt irgendwie im Buch 50 Seiten lang so und da kriegst du halt alles so und das wird halt hier irgendwie in...
Ja, ich weiß, als wir es gelesen haben, haben schon so Witze gemacht.
In wenigen Sätzen wird das halt abgehandelt und dadurch wirkt das halt ein bisschen flach, außer natürlich One does not simply walk into Mordor. Gegen Ende nimmt er dann fraglos wieder mit Fahrt auf, also Moria, auch hier Dings finde ich ganz okay, Lothlorien und dann der Showdown. Mich stören da auch nicht die Köpfe, die fliegen. Ich finde die Action gut inszeniert. Erstaunlich viel Wackelkamera. War mir früher auch nie aufgefallen bei den Action. Die ist ganz schön verschnitten auch so. Man sieht da gar nicht so viel, sondern es wird immer ziemlich schnell hin und her geschnitten und alles wackelt.
Das ist mir aufgefallen, als ich mal genau hinschauen wollte, um zu sehen, wie oder wieso die Uruk-hai eigentlich verlieren in diesen ganzen Kämpfen. Warum ein Aragorn gegen 10 Uruk-hai gleichzeitig irgendwie da anstinken kann und sogar die Hobbits, wo die Uruk-hai doch so Kampfbestien sind. Und das kann man tatsächlich nicht wirklich sehen, weil das so geschnitten ist.
No. Aber insgesamt
was 89,
89 muss ich sagen, hat mich der Film noch immer wieder mitgerissen.
Es ja, ist mir ist halt 98 klar, ist da es ist hochgegriffen, vor allem bei diesen ganzen Negativaspekten, die ich genannt habe, aber ich gucke das halt wirklich einfach so gerne und wir haben das vor 3 Tagen gesehen und ich würde es total gerne weiterschauen. Ich habe heute auf der Arbeit ich die ganze nicht, Zeit
dass du da rechtfertigen
die Filmmusik musst. Vor mich hergepfiffen.
Die Musik ist auch exzellent.
Ja.
Dieses Hobbit-Thema alleine, also immer dieses, wenn die Hobbits dann irgendwelche Gespräche führen, na, 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 na. Entschuldigung, GEMA, ich habe nicht gesummt, es hörte sich nur so an. Ich wollte noch mal kurz gucken, ich habe nämlich jetzt bei den Charts auch noch mal geguckt, wie wir jeweils individuell gewertet haben. Das wäre, bei dir landet der Film auf Platz 4 deiner Skala. Und ich bin ja insgesamt ein bisschen strenger immer. Er landet auf Platz 6. Also, weil ich nicht so viele Punkte vergebe immer wie du.
Ja gut, aber wenn du halt alles niedriger ansetzt.
Ja, es ist bei mir aber ähnlich.
Hast du denn schon mal 100 Punkte vergeben?
Nee, das höchste oder? War 98 der Pate. Und es ist ja auch, ich habe ein bisschen das Problem, dass ich Pulp Fiction nur 95 Punkte gegeben habe. Pulp Fiction sind meine Ritter der Kokosnuss.
Wobei der Ritter der Kokosnuss mehr als 5 Punkte fehlen.
Nein, ich würde Pulp Fiction auch keine 100 Punkte geben, aber ich würde ihm, ich denke halt dann immer so, ist der Film besser als Pulp Fiction? Und nein, Herr der Ringe ist nicht besser als Pulp Fiction. Herr der Ringe ist ein verdammt geiler Film, aber Pulp Fiction hat das Kino revolutioniert.
Ja, einfach weil es so ein Meilenstein ist, wo viele sich was abgeguckt haben. Oder?
Ja, ja. Ja. Anyway, ich würde sagen, Wir haben lange gemacht. Mhm. Ich habe noch echt viel, aber das verschiebe ich einfach auf die nächste Folge. Denn es kommen noch 2 Folgen zum Herr der Ringe. Also wenn ich jetzt für Folge 44 die 2 Türme einplane, kommt sie wahrscheinlich 52, nicht? Aber egal, wir haben jetzt erstmal Zeit, auch viel zu lesen, denke ich. Paula ist auch angefixt, sie will jetzt wissen, wie es weitergeht.
Genau.
Und vielleicht geht es ja ein bisschen schneller. Können wir nicht versprechen, aber da wird noch einiges kommen. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann
flattert uns oder schreibt uns Bewertungen auf iTunes oder kommentiert uns auf spätfilm.de oder via Twitter oder liked uns auf Facebook.
Oder erzählt euren Freunden von uns.
Genau.
Genau. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Nacht.
Ebenso. Tschüss.
Man hört sich.
Come on, hear me cry, I'm wild about that.